Hallo Manu.
Alper.
Ich freue mich sehr, dich hier begrüßen zu dürfen. Und wir haben ja noch einen Gast. Wir haben ja gerade 28 Years Later gesehen. Wir haben Ralph Fiennes da. in seinem Jod-Kostüm.
Nein. Ich wollte gerade sagen, das Jod habe ich vergessen. Ja.
Full Body Make-up.
Hallo Peter.
Hi Alper.
Ihr seid die Filmfressen und wir sprechen heute über 28 Years Later.
28 Stunden lang.
Du hörst einen Podcast von Funk und zwar Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Jonas, ich bin gerade auf der türkischen Wikipedia unterwegs und ich habe festgestellt, dass der Steven Spielberg-Film Unheimliche Begegnungen der dritten Art einen türkischen Titel bekommen hat. Versucht bitte mal das Wort auszusprechen.
Üçüncü? Nee, scheiße. Wenn da bei dem einen C ist so ein Dings unten dran.
Kringel.
Dann, das eine spricht wahrscheinlich eher wie aus wie ein K und das andere wie ein Tsch. Ich sag Üçüncü.
Ja, das Ganze, also nicht nur das erste Wort.
Üçüncü türden yakınlaşma. Fuck. Üçüncü türden yakınlaşmalar. Ich weiß nämlich, dass I ohne Punkt, das macht. Wird eher ausgesprochen.
Für mich, ich als lese Laie jetzt, ich lese klingt es jetzt stabil, auf jeden Fall.
Ich lese es jetzt richtig vor und du Danke. Bewertest, wie gut es Jonas getan hat. Üçüncü türden yakınlaşmalar.
Okay, ja, nee, das war schon was ganz anderes. Flüssiger. Also das Ende, das hast du ein bisschen verhauen. Der Anfang war okay.
Ja, Xenia, wie sind die Rumänen mit Titeln
von
Filmen?
Oh, gar keine Ahnung. Also ich habe früher immer nur so Kinderserien auf Rumänisch geguckt, als ich noch damals bei meiner Oma dann immer so Cartoon Network. Das haben die dann auch
Cartoon
immer so.
Cartoon Network?
Genau, geil. Cartoon Network. Aber sonst, nee. Ich glaube, die haben ja auch immer keine, also auf jeden Fall keine Synchrobranche, eine große, sondern dubben natürlich immer alles.
Zwei Leute.
Ja, die machen das seit 20 Jahren immer dieselben zwei Leute. Ja, keine Ahnung. Trage ich nach.
Trägst du nach, ja. Ich habe mich auf jeden Fall am Samstag auch sehr heimisch gefühlt, immer wenn ich so an den Ostlingen vorbeigelaufen bin.
Wow. Wir waren nämlich auf den Tolkien-Tagen in Geldern.
Ja, ich wollte nämlich eigentlich den Podcast heute starten mit My Governor, Melonin.
Schön, Jonas. Schön gesagt.
Melatonin? Was?
Ja.
Nee, das hast du gerade vor. Also Melon ist.
My Governor, Melonin. Also das heißt, ich weiß nicht, wie das der Plural ist von. Ich glaube, Melin ist von Melon, von Freund ist der Plural Melin.
Mhm.
Aber ich weiß nicht.
Melon heißt
ja,
Freund.
Ja,
genau.
Aber warum? Ich meine, ihr startet ja jede Folgenbesprechung zu Rings of Power und so weiter immer mit den Worten Melon. Aber sagt man Melon wirklich als Gruß, so als Hi?
Ich meine, wenn wir beide. Nee, das ist ja nur so ein Insider.
Das ist einfach so Freund.
Genau.
So.
Ja.
Also wegen den Türen, ja.
Also Moria. Eigentlich müssen wir My Governor sagen.
Genau.
My Governor.
Seid gegrüßt.
Schön. Ja. Aber wenn ich Jonas sehe auf der Straße oder so, wenn wir uns zufällig treffen, dann sage ich auch immer Freund. Schön, dich anzutreffen.
Ganz casual.
An diesem sonnigen Tage.
Nee, was willst du eigentlich hier?
Wir haben ganz viele Freunde getroffen von Tolkien an dieser Veranstaltung. Das war krass, weil das ist ja eines der größten Festivals für Herr-der-Ringe-Fans oder auch Tolkien-Fans. Also da waren auch wirklich Leute bestimmt dabei, die eher die Bücher mögen von Tolkien
also
und nicht unbedingt die Filme.
Jetzt, ich dachte, du sagst jetzt den Tolkien-Film Tolkien mit
Ach
Nicholas
so. Hoyt,
die genau. Nur die Herr-der-Ringe hassen, aber diesen einen Film über J.R.R. Tolkien lieben.
Das fände ich mega cool. Also falls es da irgendwen draußen gibt, der soll sich mal bei uns melden, weil der lief auch auf dem Festival am Donnerstag. Ich weiß gar nicht, ob man das Festival nennt, aber
ich mag
auf den
Festival eigentlich.
Ja, ne? Es ist ein Festival für alle, die gerne Elbenohren tragen und Nerds sind von dieser Fantasy-Welt.
Mhm.
Wir gehörten dazu.
Ja.
Und es war richtig cool. Also ich kann nur jetzt für euch alle wahrscheinlich mitsprechen.
Also es ist auch lustig. Also wir sind zu dritt hingefahren morgens und wir kamen da an und kamen halt auf das Gelände und da war rechts waren so einige Zelte aufgebaut, ein paar Stände, Mittelalterkram, den man natürlich überall kaufen kann. Das muss ja auch sein, das gehört dahin. Und dann war links so eine Scheune, nenne ich es. Also so ein Gebäude.
Zelt.
So ein großes Zelt, aber schon eher nicht gerade zeltig, sondern gebäudig.
So ein großes, sehr großes
Zelt. Aber das hatten wir dann auch durch und dann waren wir da irgendwie so nach einer Dreiviertelstunde durch und dann dachten wir, dafür
sind wir jetzt. Wir waren alle drei enttäuscht und haben es nicht angesprochen. Wir waren alle so, okay.
Das ist jetzt lame.
Ja, ein bisschen lame.
Ja.
Und dann
haben wir den Geheimweg entdeckt.
Ja.
Dann haben wir den Geheimweg entdeckt und festgestellt, dass das nur ein Gelände von so 4, 5 oder so war.
Ja.
Und dann haben wir erst die Größe, den Scale dieses gesamten Festivals wahrgenommen und waren sehr angetan. Also man kann da Konzerte belauschen, Bands sind da wie Feuerschwanz und sowas und was weiß ich nicht, wer da noch alles auftritt. Man kann Vorträge von Tolkien-Cracks hören. Man sieht super viele Cosplayer und Schausteller.
Wir haben auch unsere lieben Freunde von Mythen aus Western ist getroffen.
Stimmt.
Danny de Maurice, aber waren auch viele andere YouTube-Kanäle so aus dem deutschen Herr-der-Ringe-Bereich da, wie Tolkien erklärt oder Artco oder Doku Factory.
Und die hatten da so einen Stand und haben so einen Quiz veranstaltet.
Oh ja, dann ich hatte so Angst, wenn alle mich so angeguckt haben, so die geballte Tolkien-Wissen aus YouTube Deutschland hat mich angeguckt.
Und dann, du musst mir mal was erklären, Jonas. Also ich muss ja auch gerade dazu sagen, ich bin mit euch beiden dahin gereist und es ist ja, seitdem ich hier mit euch zusammen arbeite, ich traue ja gar nicht mehr, mich zu sagen, dass ich Herr-der-Ringe-Fan bin.
Doch, das kannst du sagen.
Ich hast dich schon ausgekannt.
Ja.
Dann hast du gesagt, das ist jetzt aber das, oder?
Genau.
Naja.
Du würdest niemals statt Elbenohren Elfenohren sagen.
Aber du hast bei diesem Quiz, das stimmt, aber du hast bei diesem Quiz da gestanden und dann eine Antwort gegeben, bei der ich so da stand und dachte mir, hä, Moment, das ist aber falsch. Du wurdest gefragt, das war.
Oh nein, das ist
also, die hatten so
Die
hatten so einen Turnierbaum. Und dann warst du irgendwann
Man hatte so drei Leben. Man musste quasi wie so auf so einem Spielbrett mit seiner Figur über verschiedene Fragen gehen. Und man konnte sich dann manchmal aussuchen, ist das jetzt eher eine Bücherfrage oder eine Kartenfrage oder eine Filmfrage?
Aber ich wollte ihn ja jetzt nicht bloßstellen. Das war ja ernsthafte Neugier, weil ich dachte, du kennst dich ja einfach verdammt gut aus in Herr der Ringe. Und ich habe
Manchmal.
Aber
das gerade nicht.
Ja, du wolltest eigentlich die ganze Zeit so Kartenfragen beantworten.
Ja.
Und das fand ich so sehr du, weil du warst dann einfach so, nee, kann ich bitte noch mal eine Kartenfrage haben? Und irgendwann wussten die gar keine mehr. So das gefühlt, die so mit den Kartenfragen an die Wand gespielt. Aber dann gab es ja so eine Verwandtschaftsfrage. Du so, Eomer, Theoden, ja,
das passiert den Besten. Das war zu offensichtlich.
Ja.
Das war gefragt nach dem Bruder von Eowyn, ne?
Ja, genau. Und ich habe Theodred gesagt, weil ich dumm war. Weil ich komplett vergessen hatte, dass natürlich Eomer.
Ja.
Die fangen halt auch beide, die Namen fangen mit Eo an. Das ist eigentlich einfach, aber ich glaube, das war, weil die
Mythen
des Jungs mich das gefragt haben und ich hatte so gedacht.
Und
so,
die stehen da und dann noch die anderen Kanäle daneben und starren dich alle an. Du hast gestern noch ein Herr-der-Ringe-Video bei uns veröffentlicht. Ja, das ist auch echt eine ätzende Situation, muss man sagen.
Letzte Woche.
Aber du musst, also du hast da, ich meinte, an dem Tag war es ein Tag vorher.
Das stimmt.
Oder zwei. Von daher kann ich das vollkommen nachvollziehen. Dann hast du aber auch da so Fragen gerockt auf der Karte, wo ich da stand und dachte mir, boah, nee, keiner, ich weiß noch nicht mal. Das war so eine Karte aus dem zweiten Zeitalter.
Ja, von Beleriand.
Ja.
Wenn man die nicht mit quasi, wenn man nicht mit das Silmarillion gelesen hat und dann noch parallel die Karten dazu angeguckt hat, dann ist das schon schwierig.
Aber ich finde, du bist auch schon sehr krass. Also ich habe da auch sehr Respekt vor, obwohl ich ja auch schon ein, zwei Mal hier auf Mittelerde-Karten unterwegs war. Aber ich finde, du kannst das so richtig krass abrufen und du hast auch so ein, du kannst dir das einfach merken, wie das so geografisch dann das gelegen ist.
Geschichte, wie ich letzte Woche gesagt habe, Geschichte ist nice, YOLO.
Nice.
Wow.
Jonas.
Danke für dieses Zitat.
Aber das ist unseren Altersschnitt runter.
Das Krasse ist halt immer, dann triffst du auf so Leute wie Mythen aus Westernis oder Tolkien erklärt oder sowas. Und auch so, man merkt dann einfach, wie wenig Ahnung man dann doch von so dem gesamten Kosmos hat und wie groß das ist.
Jonas.
Umso mehr du über Tolkien lernst, desto mehr merkst du eigentlich so, fuck ey, ich weiß eigentlich gar nichts.
Jonas, ich habe zwei Fragen an dich.
Ja.
Erstens, wie heißt das Pony von Sam?
Das heißt Lutz.
Das heißt Lutz.
Ich mir
sehr gut. Erkannt.
Aber eine der Fragen war, wie heißen die vier Ponys der Hobbits in den Büchern? Das war so, ja, komm.
Ja, das muss niemand wissen auf diesem Planeten. Genauso die Mutter von Frodo.
Ja, ich war nah dran.
Ja, du hattest Petunia, glaube ich, gesagt.
Petunia gesagt.
Es war aber Primula.
Ja.
Ja, und das ist auch so eine Figur. Wayne, wen interessiert's? Wir hatten es auch mal als Frage bei Ferne Handvoll Donuts. Da hat selbst, ich glaube, Maurice konnte die, glaube ich, damals auch nicht lösen. Und das ist ja wohl, also wenn der das nicht kann. Vor allem, der hat dir dann die Frage gestellt an dem Tag und wusste dann selber die Antwort nicht mehr und musste das nachgucken. Also das sagt ja schon
das alles. Ist, ich hatte Theodred diese falsche Antwort mit Eowyns Schwester. Ich habe die anscheinend so überzeugt gesagt, dass Danny auch noch mal zu seinem Bruder gehen musste und fragen, Moment, ist das jetzt,
ist das irgendeine Figur, die wir vergessen haben oder so?
Das ist sowieso eine Masche, das müssen wir uns merken, für wenn wir noch mal eine Fernfahrt-Donuts drehen.
Ja. Absolute Sicherheit simulieren.
Kann ich gar nicht tatsächlich, ich würde es richtig verkacken. Aber ich fand, das war so eine schöne Atmosphäre, also kann ich das auch noch mal sagen, unabhängig jetzt von dem Quiz.
Ja.
Es war so, also da waren so viele Fans, man hat einfach gemerkt, die Stimmung war cool, das Wetter war auch richtig schön, ein bisschen zu schön fast. Mm. Es war so warm, dass man in so den Zelten, da gab es dann auch einzelne Vorträge, so komplett zerflossen ist.
Ja.
Und deswegen konnten wir leider auch nicht so viel von den Vorträgen mitnehmen. Ja. Aber
es gab ein anderes Problem. Es war zu heiß und dann gab es irgendwann den Wetterumschwung. Es hat richtig übel gestürmt. Mhm. Dann wurde das Festival unterbrochen. Es wurde geraten, sich in die Autos zu bewegen. Und dann war es halt schon, ist viel Zeit verloren gegangen. Das Festival war pausiert und dann mussten wir halt irgendwann auch heimfahren. Haben halt leider nicht ganz so viel sehen können, wie wir es eigentlich vorhatten. Das Wetter hat uns da einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Ja. Aber so,
aber hey,
so im Großen und Ganzen, alles, was tolles, irgendwie, was nicht so geil war an dem Festival, das, da konnte das Festival nichts dafür.
Genau.
Ja.
Da, also was soll an dem Wetter machen. Also ja, tolles Festival. Es hat wirklich großen Spaß gemacht.
Das war so euer Highlight? Habt ihr irgendwas, was euch am meisten im Kopf geblieben ist?
Ich fand, was ich richtig krass fand, also es gab in diesem Wald, das war so ein Verbindungsstück zwischen zwei Arealen, da haben die wirklich, also allein dieser Wald, da war so ein End-Cosplayer, der ultra krass war.
Mhm.
Dann war da auch, dann saßen da einfach so
Arwen Aragorn.
Ja. Zelt. Ja, ja, mit denen konntest du Fotos machen zum Beispiel. Ja. Und es gab so einzelne Setpieces aus den Filmen, die aufgebaut waren.
Ja. Ja.
Und das Ding ist, cool, ne, bei jedem anderen Festival musstest du dann, keine Ahnung, 5 bis 10 Euro zahlen, um so ein Foto zu machen. Aber da sind alle, du kannst echt jeden fragen und alle haben immer Bock, ein Foto zu machen, weil so
nee. Ja.
Tolkien verbindet.
Ja, war auf jeden Fall ein tolles Festival. Ich finde es nur schade, dass ich die Tüftenstäbe nicht noch ausprobieren konnte.
Tüftenstäbe, die
Pommes.
Ihr mit euren Tüftenstäben, ey.
Ein geiles Wort für Pommes, um das mittelalterlich auszudrücken. Ich werde jetzt überall nur noch Tüftenstäbe bestellen.
Ja, ich habe auch irgendwas gesehen von so Wagflanke oder sowas. Und dann war das einfach nur so ein Stück Schweinefleisch, glaube ich. Aber ich hätte auch am meisten Spaß, mir diese Begriffe zu überlegen.
Ja.
Irgendwelche Wortspiele so mit Herr der Ringe Begriffen.
Ja.
Toll.
Nee, wir hatten Hanffladen.
Oh ja.
Ja. Nee, der
das
eine
ist Vortrag, kein Tolkien-Begriff.
Der eine Vortrag zu Rings of Power und dem Adaptionsprozess, das war schon spannend. Wir haben nicht ganz mitbekommen, aber kam ein bisschen zu spät. Aber
da habe ich einfach so kurz gedacht, so, das ist mir gerade zu viel Arbeit.
Du willst einfach Spaß haben. Die
Diskussion haben wir schon durch.
Ja, ich habe mich auch sehr an unsere Folgenbesprechung erinnert, weil da ging es auch viel, was ist jetzt Fanfiction, was ist Fanservice.
Es war noch 35 Grad da, also irgendwie. In dem Raum. Also es war einfach auch zu heiß. Was war dein Highlight?
Ich finde auch, das mit dem Wald fand ich cool. Man konnte auch Bogen schießen, das haben wir leider nicht mitgenommen, aber das fand ich auch sehr nett als kleines so zum Ausprobieren. Ich merke immer, wenn so man auch was machen kann, so, ne, so irgendwie spielerisch oder sowas. Ich fand die, diese Quizstände auch eigentlich am coolsten von Mythos Westernes und Co.
Genau.
Ja, ein bisschen was Interaktives.
Ja.
Und es gab so einen Wall, der aufgebaut war und so ein, also in der die einzelnen Bereiche waren auch benannt nach einzelnen Gebieten aus Mittelerde, also Rohan, Arnor, Gondor.
Und ich war schon so hyped, als wir auf den Parkplatz gefahren sind und da war so Nordviertel und Südviertel
aus. Ja, voll.
Ja.
Und also ich war die ganze Zeit so, oh mein Gott, cool. Ja. Und das war so,
ich bin auch dabei. Yes.
und ja, nee, das fand ich nice. Und da war dann halt auch so eine große Pferdestatue und
oh, die war cool.
Sowas kriegt mich.
Ja.
Ja, ich finde auch so am coolsten so von der ganzen Aufmachung her war, die haben quasi wie die goldene Halle von Meduseld haben die nachgebaut. Und da saß dann Theoden auf seinem Thron und die Cosplayer da, das war wirklich, das original aus.
Ja. Wie ist das, die goldene Halle von?
Meduseld.
Ah ja.
Ja.
Okay.
In Edoras.
Okay.
Rohan.
Dankeschön.
Ja.
Das Einzige, wo es noch Verbesserungsbedarf gibt, ist bei Askeroth, weil da gab es ja diese Planen.
Die Seestadt.
Ja, genau, die Seestadt aus der Hobbit. Und da gab es so Planen, die dann das Wasser simulieren sollten. Und da musste man sich, glaube ich, sehr viel dazu denken, dass man so war, auch an diesen heißen Tagen. Und diese Planen haben auch noch mehr Hitze abreflektiert und so. Ja.
Ach, ich fand Askeroth wirklich sehr, sehr cool. Also ich fand das trotzdem cool, wie man da über diese Stege entlang gehen könnte. Also für alle Herr-der-Ringe-Fans da draußen, und ich weiß, dass in unserer Community sehr viele davon sind, die Tolkien-Tage, das lohnt sich. Wir hatten extrem viel Spaß da. Wo ich hoffentlich auch viel Spaß hatte. Wobei, das wäre 28 Years Later. Das ist, der startet diese Woche in den deutschen Kinos. Und wir haben altbekannte Leute eingeladen, die werdet ihr jetzt hören. Nämlich Manu und Peter von den Filmfressen. Ich bin sehr gespannt.
Ich dachte, zwei Zombies.
Wir gehen rüber. Naja, wir drei Männer mit Bärten, wir sehen aus wie Zombies quasi. So, ich guck mal hier in meine Notizen. Rechts von mir sitzt Manu.
Das bin ich. Moin zusammen.
Moin Manu, moin Peter. Manu, wir beide kennen uns schon relativ lange, ne?
Das stimmt. Jahre. Was? 28 Jahre genau.
Weißt du noch, wie wir uns kennengelernt haben? Kannst du dich noch an den Moment erinnern?
War das diese Schlägerei in diesem Bordell?
Das war beim Sonnenuntergang am Strand, als sich dein Arm um meinen legte.
Genau, als unsere Hände zärtlich berührten.
Genau. Nee.
Ich weiß es noch, ja klar.
Ja, ich auch. Wir saßen beim Friseur.
Ja, beim Barbier und haben uns die Bärte schön, stramm machen lassen.
Genau. Das war in dieser Anfangszeit, als so Barbiere auch in Deutschland so ankamen, gingen wurden. Und da saßen wir und dann kamen wir irgendwie aufs Thema Filme und so haben wir uns kennengelernt.
Zufälligerweise über Filme gesprochen.
Genau.
Wer hätte es gedacht?
Und dann habe ich über dich den Peter kennengelernt. Und du, ihr beide, ihr geht ja schon lang, ne?
Ja.
28 Jahre.
Wir kennen uns.
Kommt das hin?
Ja, aber das kommt tatsächlich hin.
Ja, fast.
Ja, ja. Drei. 27, 28, es kommt hin.
Krass.
Ja, teilweise sind Leute, die hier zuhören, nicht mal 28 Jahre alt.
Wir sind seitdem befreundet, soll man sagen.
Seitdem sind wir ziemlich grau geworden, würde ich sagen.
Ja, das stimmt.
Ja. Und jetzt labert ihr über Filme zusammen auf einem YouTube-Kanal. Und Manu, du warst ja schon mal bei uns zu Gast bei einem Quizformat, wo du leider gegen mich in einem, war das ein Zombie-Spezial?
Das war ein Zombie-Quiz, genau. Ja. Das ist bestimmt hier eingeblendet.
Ach, scheiße, du bist da so viel cleverer als ich, du kannst das besser. ihr macht Filmfressen zusammen?
Genau, das ist der Filmkanal. Ja.
Ihr habt den Podcast Cinephil, aber viel wie das Wort viel. Also das eine Wort für
Mucho.
Ja. Mucho, genau. Und das andere ist, ihr habt noch was und das ist relativ neu. Wollte ich mal ganz kurz drüber reden, weil das ziemlich geil ist.
Ja, ich wollte gerade sagen, womit kommst du jetzt um die Ecke, was ich noch nicht kenne, aber ja, wir machen seit kurzem, das heißt seit Anfang des Jahres haben wir unsere eigene Kinoreihe ins Leben gerufen.
Mhm.
Das haben wir natürlich vornehmlich mir zu verdanken.
Das selbst für wem sonst?
Nee, weil ich so ein bisschen am Hebel sitze als Kinoleiter in Bad Godesberg, Kinopolis. Da sollte jeder von euch und auch Anwesende sehr gerne mal vorbeischauen.
Ja, in dem Kino oder bei eurer Reihe?
Sowohl als auch. Du bist immer herzlich eingeladen, genauso wie deine Kollegen, Kolleginnen und deine ganze Crew. Immer gern gesehen, aber vor allem natürlich an den ersten Donnerstag.
Nee, zweiten Donnerstag.
Ja, genau. Danke für die Korrektur.
professionell wie eh und je.
Auf jeden Fall. Jeden zweiten Donnerstag zeigen wir ausgewählte Horrorfilme, Horrorfilm-Klassiker. Die wir natürlich in erster Linie auch selber nochmal auf der Leinwand oder mal auf der Leinwand sehen.
Die sind tatsächlich auch von uns ausgewählt.
Genau.
Mega cool. Was ist denn so das Neueste, was ihr gezeigt habt, das Jüngste? Das gerade so im Blick? Oder sind das wirklich, also habt ihr ein Mindestalter, das ihr euch setzt für diese Horrorfilme?
Also das, was noch kommt, Trick or Treat im Oktober, das ist, glaube ich, der Neueste.
Ja.
Also die Idee war ja, also klar, nicht nur über Filme sprechen, ne? Das machen viele im Internet und so, machen es auch viele sehr gut.
Ja, nur Idioten, ja.
So ist es. Oder auch dann, ne, wie wir dann gerne mal über ältere Filme sprechen und sich dann halt so in der Nostalgie suhlen und sagen so, ach, das waren noch Horrorfilme, ne, früher. Ja. Sondern auch die mal zeigen, auch mal aktiv werden und die zeigen. Und eigentlich war das so, die Geburt war so, wir wollen diese Filme sehen und vielleicht haben andere Leute auch noch Bock, das zu gucken. Wir wollen die zelebrieren zusammen im Kino.
Ja.
Weil viele dieser Horrorfilm-Klassiker, was war Exorzist haben wir gezeigt, Die Fliege kommt demnächst und wir haben
das Carrie. Omen kommt.
Ja, das Omen und so.
Ja. Possession ganz groß.
Ja, die haben wir alle noch nicht. Kartoffelsalat. nein. Die haben wir alle selbst noch nicht im Kino gesehen.
Ja.
Und da haben wir gedacht, wir feiern das mit anderen zusammen. Und jetzt hat sich rausgestellt nach 6 Monaten, dass es für manche, die dahin kommen, sogar das erste Mal ist, dass sie diese Filme überhaupt sehen.
Ja.
Und somit ist es quasi jetzt auch ein pädagogischer Auftrag. Also wir arbeiten mit dem Bildungsministerium NRW zusammen. Ja. Nee, leider nicht. Aber tatsächlich haben wir jetzt so einen kleinen Bildungsauftrag.
Kommt März zu Die Fliege? Können wir den da erwarten?
Der Fritze?
Ja.
Weiß ich nicht.
Ach so, das ist verstanden.
Also, ja, sehr schön. Glaubt ihr werdet mal 28 Days Later zeigen? Oder andere Frage, glaubt ihr werdet mal 28 Years Later zeigen? Das ist ja der Horrorfilm in dieser Reihe, der dritte Teil, der diese Woche quasi weltweit startet, auf jeden Fall in Deutschland. Aber auch, also der kommt zeitgleich fast auf der ganzen Welt raus. Den haben wir heute gesehen zusammen.
Ja.
Und mir macht das immer Spaß, mit euch über Horrorfilme zu sprechen, weil das wirklich, ich würde ja sagen, das ist eure Expertise. Würdet ihr mir dazu stimmen?
Definitiv.
Ja, ich sag mal so, bei dem Thema Horror und Infizierten, ich weiß, also da kommt man ja fast gar nicht um uns herum. Also man kommt ja sowieso physisch schon schwierig um uns herum, aber da wären wir auch ein bisschen beleidigt, wer hätte uns da nicht eingeladen.
Ja.
zum Thema 28 Years Later.
Ja.
Aber ja, wir haben gar nicht gesagt, wie die Reihe heißt. Thursday Nightmares.
Genau.
Ne?
Ach so, ja.
Bei den Thursday Nightmares, von meiner Warte aus, könnte man da durchaus auch 28 Years Later zeigen.
Mhm. Aber erst in 28 Jahren.
Richtig.
Ja, sonst macht das ja gar keinen Sinn. Ja, das Besondere ist ja, dass 28 Days Later wirklich viele Jahre auf dem Buckel hat. Ich habe es eben nochmal nachgeguckt. 2002 kam der raus und wurde ja damals, also ich meine, Cillian Murphy war da noch lange nicht so eine große Nummer wie jetzt zurzeit.
Naomi Harris auch nicht.
Genau, Naomi Harris. Brandon
Gleeson eigentlich auch nicht, oder?
Ja. Ja. Und der war ja gerät mit diesen hundsbilligen, ich will nicht miserable sagen, mit diesen digitalen Kameras. Und der sieht ja teilweise ne, per Definition scheußlich aus, weil die halt in London gedreht haben, Straßen abgesperrt haben, teilweise so Touristenattraktionen abgesperrt haben und dann immer nur so 7 Minuten Zeit hatten, ihre Szenen zu drehen.
Ich glaube, das war das Teuerste an dem Film.
Ich glaube auch.
Aber es ist schon beeindruckend noch. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, dass es vor allem jetzt, weil wir gucken das auf Full-HD-Fernsehern und so, ne? Und dieses auf Video gedreht, auf Digital-Dings gedreht. Ich glaube, es war dafür nicht gedacht.
Ja.
Und deswegen sieht es halt noch schlimmer aus. Also es ist schon ein bisschen hässlich, aber es tut dem Film jetzt auch nichts Schlechtes.
Nee, ich habe den vor kurzem mal gesehen und es sieht teilweise wirklich räudig aus.
Ja, aber es ist doch auch so ein bisschen Richtung Found Footage gefühlt immer. Und ich finde,
dokumentarischer Stil.
Genau. Ja. Das haben sie im zweiten Jahr auch mal irgendwie potenziert. Ich weiß, das gefällt vielen nicht, auch den hier Anwesenden nicht. Aber ja. Hier ist es auf jeden Fall in Maßen eingesetzt und sehr dienlich. Aber der hat ja auch im Kern eine wunderbare Geschichte, die er erzählt.
Ja.
Und das ist das, was ich finde, komplett, kann man jetzt schon vom Franchise sprechen, oder zumindest die Reihe der 28-Filme, was immer cool war, dass man das auf das menschliche Drama immer so cool runter reduzieren konnte. Und das hat halt in für mich tatsächlich fast allen Teilen sehr gut funktioniert.
Ja.
Aber besonders im ersten.
Ja.
Ne, weil das halt so, so eine coole Patchwork-Familie war, die halt im Angesicht dieser Apokalypse irgendwie trotz dessen, dass sie halt so unterschiedlich waren, so cool zusammengefunden haben.
Ja.
Und hat halt der emotionale Kern irgendwie so gestimmt.
Total,
dass
total.
Vieles dann irgendwie auch zweitrangig war.
Ja, es ist ja in seinem, also es, das ist ja jetzt hier, Manu, ich gucke ja extra dich an. Das ist ja das Lustige. Ich hätte jetzt gerade fast gesagt, es ist ja ein Zombie-Film. Ist es ein, komm, ich überlasse dir die Manege. Ich meine, pass auf, vielleicht kommen wir jetzt aneinander. Meine persönliche Meinung ist, es ist ein Film, der ganz klar mit den Mitteln eines Zombie-Films arbeitet.
Ja.
De facto, per Definition, sind die Infizierten in diesem Film, weil das ist es im Endeffekt, es ist eine Apokalypse, also beziehungsweise in UK, sie ist halt auch auf die, ne, auf UK eingeschränkt, auf die Insel eingeschränkt, genau. Sie sterben ja nicht.
Ja, du hast es ja quasi jetzt selbst schon beantwortet.
Ja, ja, ja.
Also es kommt darauf an, wen man fragt. Ne? Fragt man Umberto Lenzi, der ja Nightmare City in Szene gesetzt hat, dann infected people.
Ja.
Ne? Also Infizierte, hat er ja immer gesagt. Ne? Oder wie Tarantino ihn zitiert hat, infected the people. Ja. Denn Tarantino hat auch mal von Zombies gesprochen und auch dann im Rahmen hier von der Grindhouse-Reihe, da war ja hier Rodriguez, hat ja Planet Terror gemacht und der ist auch sehr stark an Nightmare City oder City of the Walking Dead dran von Umberto Lenzi und er hat immer gesagt, es sollen eben keine Zombies sein, weil er wurde quasi von der Produktion also ein bisschen gedrängt, einen Zombie-Film zu machen, weil Romero gerade mit Dawn of the Dead irgendwie so weltweiten Erfolg hatte. Dann hat er gesagt, so nee, will ich nicht, hat das Drehbuch umgeschrieben und hat quasi Infizierte draus gemacht, die ja Blut brauchen, um damit die Zellen nicht auseinanderfallen. Und hat das dann selbst immer so, ja, wenn schon, dann sind es eher Vampire.
Mhm.
So hat er das gesagt. Tarantino ist auch eher auf deiner Seite, der sagt, ja, letztlich ist doch irgendwie Zombies.
Ja. Also, ne, das ist halt so meine persönliche Einstellung, ist immer, ja, komm, scheiß drauf, nenn Zombies, es ist so.
Es ist eine Glaubensfrage, ne, aber man kann es auch wissenschaftlich angehen und sagen, ja gut, Zombies sind Untote, das heißt, sie sterben und kehren dann wieder.
Ja. Ja.
Aber, und die Infizierten sind halt innerhalb kürzester Zeit bei der 28-Reihe, sind sie innerhalb kürzester Zeit infiziert mit diesem Rage-Virus.
Eine Heartbeat.
Genau, Inner Heartbeat, ja. Callback zum ersten Teil, sehr schön.
Ja.
Und gehen dann halt, Rage. Ne?
Ja, wobei sich auch das Zombie-Genre ja extrem weiterentwickelt dahingehend. Heutzutage versteht man ja unter Zombie meistens dieses, es ist ein Virus, irgendwas Wissenschaftliches. Mhm. Und dann wird es irgendwie noch versucht, manchmal biologisch zu erklären oder sowas. Ursprünglich kommt es ja irgendwie aus Haiti und es ging um Voodoo-Zauberei. Genau. Und dann wurden Leute wiederbelebt. Und das hat mit dem modernen Zombie eigentlich sehr wenig nur.
Nee, den modernen Zombie hat ja quasi George Romero,
ja.
68 mit Night of the Living Dead erschaffen.
Genau.
Und ist dann weggegangen von diesem Voodoo-Mythos. Da gab es ja auch immer so einen Master, der die alle gesteuert hat und so. Das findet man in Filmen selten. Ich glaube, die Schlange im Regenbogen, ne, da ist das nochmal thematisch drin. Ansonsten, es gibt auch ein paar infizierten Filme, abgesehen von Nightmare City, den ich empfehle, der ist großartig wirklich. The Crazies von Romero.
Eben, der hat ja selber auch so einen Film gemacht.
Hat den selbst gemacht. Carriers, den es gerade auf Netflix auch zum Beispiel zu gucken gibt mit Chris Pine und so weiter.
Keiner nennt doch irgendwie Resident Evil, oder? Weil das ist ja letztendlich auch ein Infizierter
Film,
oder?
Es
gibt auch ein Virus, das da ausgesetzt wird.
Ja.
Diese blaue Spirale, was freigesetzt wird, dann in gasförmiger Form. Und da müssen sie nicht sterben, da müssen sie nur irgendwie von einem Infizierten irgendwie einen Cut kriegen oder keine Ahnung was. Und dann mutieren die ja.
Ja.
Die sterben auch nicht.
Das wird auf jeden Mutierte. Fall. Das ist nochmal ein anderes. Ja. Ey, keine Ahnung, also man kann da natürlich auch sich zu lang jetzt drum.
Ja, aber Beul, der Beul hat ja tatsächlich auch, meine ich, immer Zombies gesagt. Also der wollte ja auch eigentlich ursprünglich das so ein bisschen aufgreifen.
Man muss dazu sagen, es ist ja, Danny Boyle ist ja der Regisseur des Ganzen und den kennt man halt für viele, teils auch echt großartige Filme, wie ich finde. Ne, 127 Hours, auf jeden Fall. Keine Ahnung. Slumdog Millionär, The Beach, Trainspotting, stimmt, darf man ja auch nicht vergessen. Dann vielleicht sein bester Film, Yesterday. Nein, kleiner Scherz. Oh,
okay. Habe ich nicht gesehen. Bin ich der Einzige hier, der den nicht gesehen hat. Ne? Das ist auch ein Zombie-Film.
Ja, das ist, ich wünschte, das wäre ein Zombie-Film. Aber genau, die Sache ist, er hat es ja nicht alleine gemacht. Es gibt da ja noch einen zweiten Namen in dieser Reihe.
Alex, meinst du?
Alex Garland, genau. Und das ist halt, der wird ja gerade aktuell auch ziemlich bekannt. Der hat ja jetzt Civil War gemacht und Warfare, aber der hat auch Ex Machina gemacht, den ich sehr liebe.
Annihilation.
Oder auch, genau, Annihilation, den ich auch großartig finde. Und der hat halt 28 Days Later und jetzt auch 28 Years Later geschrieben. Genau. Und der hat ja auch diese geile Idee, das mochte ich an dem ersten, dieser Art, wenn, das ist so ein leichter Spoiler, aber sorry, der Film ist jetzt über 20 Jahre alt, wo dieser Bluttropfen von oben herunter
so
tropft
ins Szene. Auge.
Die ist übel, die Szene.
Also ich muss sagen, ich habe den Film einmal gesehen, also nee, ich habe den mehrfach gesehen, ne? Aber es ist das letzte Mal, dass ich den gesehen habe, jetzt tatsächlich für den letzten Podcast. Aber und jetzt auch für uns jetzt gerade tatsächlich, um das nochmal ins Gedächtnis zu holen, aber dieser Tropfen ins Auge, das ist die schlimmste Szene und die werde ich mein Leben lang nicht vergessen.
Ja.
Weil das ist dann natürlich auch so der emotionalste Punkt
total von
dem ganzen Film. Und ich finde, da ist dann tatsächlich auch so eine Zäsur irgendwo, weil danach, muss ich gestehen, habe ich nicht mehr so viel Gefallen am Film gefunden. Mhm. Auch wenn das so von den Figuren her noch alles eine coole Entwicklung nimmt. Aber dann kommt ja das Militär rein.
Dann da fliegt die Scheiße durch die Ventilator.
Genau.
Dann sind auch nicht mehr die Infizierten die wahren Monster, sondern
die Menschen.
Der Mensch.
Ja gut, aber darauf runter reduzieren kannst du das ja immer.
Ja.
Es ist ja immer der Mensch, der sich letztlich irgendwie als das größte Übel herausstellt. Muss eigentlich auch.
Ja. Aber gut, dann lass uns doch mal drüber reden. Wir haben jetzt 28 Years Later gesehen.
Ja.
Meine erste Frage an euch, okay, pass auf, ich mach das erstmal anders. Ich sag mal ganz kurz, worum es geht für alle, die so komplett lost sind. Also lustigerweise hatten Danny Boyle und Alex Garland vor nach 28 Weeks Later, der kam nämlich ein paar Jahre nach 28 Days Later.
2007, glaube ich.
2007, und der war halt, das war dann 28 Wochen später, so das Vereinigte Königreich ist halt irgendwie abgesperrt, eine einzige Quarantänezone, es soll langsam wieder besiedelt werden. Ja. Leute aus Europa werden da schon so hingebracht, so langsam peu à peu, Stück für Stück. Für alle, die das Wort peu à peu nicht kennen, habe ich das extra nochmal übersetzt.
Ja, ihr könnt ja noch was lernen.
Ich habe jetzt komplett den Faden verloren. Auf jeden Fall ist der Film mit Hawkeye und Idris Elba und Robert Carlyle.
Richtig.
Hat ein paar sehr, sehr geile Ideen, finde ich. Ist aber ein echt mauer Film.
Ja,
ich finde den wahnsinnig mau.
Stimme ich mit dir überein. Ich mag halt vor allem den visuellen Stil nicht.
Ja, diese Day for Night.
Day for Night ist schlimm, aber also noch schlimmer finde ich das
Schnitt. Dass Nachtszenen an Tag gedreht werden und dann das einfach blau eingefärbt wurde.
Ja, okay, das hatte logistische Gründe auch, weil der Junge nachts nicht drehen durfte.
Ja. Ja, aber die Kinder sind ja auch, also ich wollte in den Fernseher hüpfen und die Kinder, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber die waren mich so genervt.
Ja, das ist auch ein Problem. Ich finde den visuell halt auch scheiße. Also ich mag einfach dieses Schnittmassaker nicht.
Ja.
Der ist mir viel zu stressig gedreht. Ich weiß, es ist ein Stilmittel. Es ist halt, ich mag das nicht, wenn die Kamera die Action ist.
Ja.
Ich will, dass die Action in der Kamera,
dass
im Kamerabild passiert. Und das hat mich bei dem Film immer schon gestört. Du hattest ja mal gesagt, Peter, dass das auch im ersten Teil und man könnte sagen, es ist auch im 28 Years.
Ja.
Aber es ist anders, weil es wird da auch viel geschnitten, aber diese Zwischensequenzen sind schon länger und das ist wirklich nicht ganz so stressig wie bei Weeks. Also ich finde den wirklich optisch, finde ich den ersten und vor allem jetzt den dritten,
jetzt
den
kommen Years,
viel, viel stärker, also wirklich überlegen.
Jetzt kommen wir nämlich zu 28 Years Later und wir sind jetzt 28 Jahre nach dem Ausbruch dieser infizierten, nach der Apokalypse quasi. Wir, beim zweiten haben nämlich Danny Boyle und Alex Garland nicht mitgearbeitet, nicht wirklich.
Aber hat man auch gemerkt?
Ja, das hat man sehr gemerkt. Und jetzt sind sie halt beim dritten wieder am Start. Und okay, ich ziehe jetzt das Pflaster einfach ab. Ich sag's offen raus. Für mich ist dieser Film ein wahres Brett. Ein richtiges Brett. Wir haben extra unser Pulver nicht verschossen nach dem Film. Und ich weiß aber schon, das habe ich in euren Gesichtern, in euren Bärten abgelesen, Ihr wart, glaube ich, genauso angetan wie ich, kann man das so sagen?
Ja, das Coole ist, der Trailer hat, ich glaube, uns alle irgendwie schon abgeholt.
Ja.
Der war super, super geschnitten, musikalisch geil unterlegt. Und das Krasse ist, der hat mich dann trotzdem noch überrascht, der Film. Weil der Trailer hat irgendwie was ganz anderes bei mir, so von der Erwartungshaltung halt auch, geschaffen. Ich meine, Garland und Boyle erstmal an Bord. Das heißt, da sind schon mal relativ hohe Erwartungen. Gut, der zweite, wie gesagt, ich kann ein bisschen mehr mit dem anfangen als ihr, aber klar, ist auf jeden Fall mit Abstand das schwächste Glied hier in der Gruppe. Und der Film schafft es, uns von vornherein wieder abzuholen. Es ist eine so geile menschliche Geschichte, die hier erzählt wird. Da haben wir allerdings dann auch einen, wie ich finde, so eine Reminiszenz an den zweiten Teil, was so die Geschichten
durchaus
der Figuren angeht. Weil wir starten ja hier mit dem Aaron Taylor Johnson, heißt er, ne?
Genau.
Der spielt hier einen Vater von einem Jungen, der
Spike heißt.
Spike,
der Junge.
Genau.
Ja. Warte, der Junge heißt, der Schauspieler, ich habe es mir extra aufgeschrieben, Alfie Williams.
Okay.
So heißt der Schauspieler.
Ja,
gut. Nee, weil ich will das explizit sagen, weil dazu kommen wir sicherlich gleich noch.
Guter, der hat nicht genervt.
Ganz im Gegenteil.
Ja.
Ich fand diesen Kinderdarsteller, also der ist 12, der spielt halt den Sohn von Aaron Taylor Johnsons Figur. Die leben halt in so einer Art Dorf. Auf einer Insel, die dem Vereinigten Königreich vorgelegen ist. Und diese Insel ist auch nur bei Ebbe betretbar, erreichbar über einen Damm. Und dieser Kinderdarsteller, dieser Macy Williams, ich finde, man erlebt das nicht so oft, aber öfter als in der Vergangenheit auf jeden Fall.
Ja.
Also der ist ja überragend, dieser Junge. Der ist 12 und also
der Schauspieler ist auch 12?
Das weiß ich nicht.
Achso,
okay. Schau ich nach.
Das wäre krass. Das wäre wirklich krass, wenn der also mit 12 abreißt.
Im Film ist er 12.
Aber muss er ja quasi auch, weil er ist ja letztlich unsere Hauptfigur. Was von Anfang an jetzt irgendwie klar ist, aber
ey, der ist 2011 geboren, beim Dreh wird der also so 12, 13 Jahre alt gewesen.
Ja, also.
Das ist schon extrem beeindruckend, weil der das so gut spielt. Und nicht nur er. Man sieht ja, man kennt die Szene aus dem Trailer. Diese Kids, die die Teletubby-Szene gucken, also so, Teletubbies gucken.
Oh, stimmt. Ich hätte ja noch nicht gedacht, dass sie da abliefern.
Ja, und dieses, also ich habe da mit Marius eben noch drüber gesprochen, da gab es wirklich dieses eine Kind, das hat halt diese Angst und auch die Trauer und so weiter gespielt und das war so gut.
Die als erstes anfängt zu heulen.
Ja, genau. Es war so stark.
Gut, ne, es ist eine britische Produktion, viele britische Schauspieler dabei. Man muss sagen, die besten Schauspieler der Welt kommen aus Großbritannien.
Ja,
oder, und
nicht aus
oder Irland. Ja.
Ja.
Und natürlich Deutschland. Ja,
natürlich.
Nee, aber das ist ja wirklich so.
Ja.
Das ist ja wirklich einen unfassbaren Pool. Ich meine, guckt immer die bekanntesten US-amerikanischen Serien an.
Ja.
Sons of Anarchy, Hauptdarsteller, Brite.
Charlie Hunnam.
Ja.
Ja.
Weiß nicht, Game of Thrones, haben fast nur Briten und Deutsche mitgespielt.
Ja.
Und weiß ich nicht was. Ne?
Ja.
Also ja, Performance, so, das ist aber auch das Mindestmaß, was ich halt erwarte, ist halt, dass die abliefern.
Mhm. Auch schon mit 12 Jahren, ne?
Ja, aber so Patrick Stewart und Sean Connery und so weiter, die kommen alle aus UK, ja, das stimmt schon.
Ja. Aber Themen sind hier jede Menge drin.
Ja.
Also man kann den Film auch in einem Satz zusammenfassen mit ein Junge wird erwachsen.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist so eigentlich das Hauptthema, dass es um diesen Jungen geht, der erstmal ist diese Vater-Sohn-Beziehung da total im Fokus.
Mhm.
Also Aaron Taylor Johnson auch liefert eine Kick-Ass-Performance.
Voll.
Like, wer es kennt. Und für mich ist der immer der Kick-Ass, so, auf jeden Fall. Und der es geht darum, dass er seinen ersten Kill, also seinen ersten
Infizierten erlebt. Ich hab's nicht verstanden. Spielt er im Kick-Ass mit?
Der oder ist der Kick-Ass.
Der ist der Kick-Ass. Ja, okay. Ich
glaub, aber kennst du ihn nicht?
Ich glaube, ich habe Kick-Ass nicht.
Was?
Ja.
Aber gelesen hast du es.
Okay.
Mark Millar-Comic, das verfilmt wurde vor einigen Jahren.
Mhm.
Und Aaron Taylor Johnson spielt den Kick-Ass. Naja.
Ja.
Also, wir kommen aber zu 28 Years Later. Und da ist ja erstmal diese Vater-Sohn-Beziehung. Es geht darum, dass der Vater dann zum ersten Mal mit dem Sohn aufs Festland geht, genau, um da halt den ersten Infizierten zu erlegen.
Mhm.
Und wir merken halt schon, also die Mutter ist irgendwie krank. Man vermutet Demenz oder Alzheimer.
Darf ich ganz kurz einhaken, weil es ja auch ein wesentliches Element von diesem Film ist, inwiefern es um Wahnsinn geht.
Mhm.
Und wie sehr es, was es auch mit der Psyche eines Menschen macht, wenn man da 28 Jahre lang abgeschnitten ist vom Rest von der Zivilisation.
Ja. Es erinnert vielleicht auch ein bisschen so an die Corona-Pandemie. Also manchen Sachen, weil hier ist es so ein Schritt zurück.
Ja.
Ne? Also das wirkt ja wie Mittelalter.
Mhm.
Das ganze Dorf, und dann ist ja auch so von wegen, du wirst ein Mann, wenn du halt auf die Jagd gehst und so. Das sind ja alle so ganz traditionelle Werte, so was ganz rückwärtsgewandtes im Prinzip. Ne?
Es beginnt ja damit, dass Aaron Taylor Johnson den 12-Jährigen da mitnimmt, zum ersten Mal raus aufs Festland, um dort halt richtig erwachsen zu werden, das mit so einer Zeremonie auch zelebriert
wird. Genau, und danach gibt es dann diese Heldengeschichten, in denen auch sehr viel Seemannsgarn erzählt wird, und dann wird gefeiert, und es ändert halt so komplett an Mittelalter.
Das sind ja auch die ganze Zeit Bilder von Rittern, so Burgen und so mit Pfeil und Bogen.
Hätte ich jetzt vielleicht auch drauf verzichten können. Also ich hätte jetzt nicht mit der Nase drauf gestupst werden müssen. Ich habe es auch so verstanden, aber okay. Ja. Habe mich ein bisschen an Lars von Triers The House That Jack Built erinnert. Da hat er auch immer so Sachen eingeblendet.
Ja, so ein Kontrapunkt quasi, um immer wieder Szenen einzubinden, die vielleicht narrativ passen, aber nicht unbedingt gerade zu dem, was passiert. Die irgendwie völlig fernab sind von dem. Also so kann man ja immer einen sehr interessanten Punkt aufmachen. Ja.
Macht der Film aber auch nur anfangs.
Ja.
Später geht er visuell andere Wege. Da gibt es ja diese Flashbacks, die komplett in Rot sind.
Stimmt. Die aber ebenso geil sind, finde ich.
Ja, total. Also optisch sowieso der Film. Mega. Aber wir wollten ja eigentlich nur sagen, worum es geht.
Ja.
Ach so, genau. Und dann shiftet der Fokus irgendwann dann eben auf die Mutter-Sohn-Geschichte. Und es ist halt insgesamt ein berührendes Familiendrama. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig. Aber diese Welt hat sich auch weiterentwickelt. Also natürlich auf menschlicher Seite so einen Schritt zurück. Aber die Infizierten haben sich weiterentwickelt. Ja. Es gibt jetzt Alphas. Also bei manchen wirkt das wohl wie Steroide. Und dann werden die ganz groß und stark. Und
haben riesen Pimmel.
Genau. Ja, also doch nicht wie Steroide.
Stimmt.
Ich will aber, du hast gerade so viele Sachen gesagt. Ich will so viele Sachen
es auch. Es gibt so viele auch, Themen in dem
Film. Ja, es gibt so viele Themen, so viel ich sagen möchte. Das war das, was eine Sache, die ich daran so geliebt habe, weil er eben fernab dieser Horrorklischees arbeitet und vielmehr dich in so verschiedene Welten hineinwirft, in verschiedene Systeme, bei denen du genau erkennst, dass sie eine Vergangenheit haben. Also es ist irgendwie ein organisch herauserzählt. Also selbst wenn du dann irgendwie die Infizierten kennenlernst, dann verstehst du deren Hierarchie und wie die wohl diese Zeit verbracht haben. Du lernst im Dorf immer wieder am Rande, lernst du Dinge. Das habe ich jetzt schon öfter auch im Podcast gesagt, das liebe ich an Mad Max Fury Road.
Worldbuilding.
Das Worldbuilding. Ja. Das ist so heftig. Also wirklich mal die ersten 20 Minuten von Mad Max Fury Road gucken und nur mal drauf achten, was so fernab von Tom Hardy passiert. Ja. Was so im Hintergrund eigentlich permanent über die Welt erzählt wird. Und das in jedem Shot.
Da versteht man das halt.
Und dann, genau, dann versteht man vielleicht auch diese Faszination. Und hier ist es ähnlich. Also man hat komplett das Gefühl, dass dieses Dorf und diese Figuren wirklich eine Vergangenheit haben. Und du wirst da als Zuschauer hineingeworfen. Und das mag ich so sehr hier dran. Und ich hatte deswegen auch, ich finde, 28 Years Later hatte für mich keine einzige Länge. Keine einzige.
Ey, der war ja 2 Stunden lang, hat man null gemerkt.
Ja.
Aber du hast dieses Worldbuilding, finde ich, halt nicht nur in diesem Dorf, sondern auch auf dem Festland tatsächlich. Ja. Weil da halt auch immer wieder so, ich sag mal, verschiedene Gruppen angesprochen werden, weil es gibt ja Überlebende halt auch auf allen anderen Seiten. Wir haben ja dann auch eventuell vom anderen Festland, weil das Festland, was wir hier sehen, ist ja das britische Festland. Und wird ja am Anfang gesagt, ne, Großbritannien ist ja komplett in Quarantäne gestellt. Aber das heißt ja auf jeden Fall auch, dass außerhalb dessen passieren ja noch, da ist die Welt ja noch in Ordnung.
Ja.
Ne, und das heißt, da kommen ja dann eventuell auch mal irgendwie, sagen wir mal, Stimmen raus. Es gibt auf dem Festland auf jeden Fall noch andere Gruppierungen, die Wege gefunden haben zu überleben. Und ich glaube, das hat einen Payoff dann in den folgenden Filmen, weil sowas dann eventuell halt nochmal aufgegriffen wird und dann nochmal vertieft wird. Also das heißt, wir haben, ne, ich will jetzt das Ende nicht spoilern, ne, aber das geht ja auch nochmal von der Tonalität nochmal her in eine ganz andere Richtung, was dann halt zeigt, was uns da noch erwarten wird. Und ich denke mal, dass wir da auf jeden Fall so ein bisschen darauf vorbereitet werden, was da halt noch so alles kommt.
Es wird ja gemunkelt, dass wenn 28 Years Later erfolgreich sein sollte, dass dann noch sogar 2 weitere Filme kommen sollten. Das kann man jetzt natürlich wieder Franchisifizierung und so weiter wieder kritisieren. Auf der anderen Seite, wenn sie so gut werden wie dieser Film, dann bin ich der Erste, der das möchte.
Ja, es ist ja, wir haben auch schon mal privat da kurz drüber uns unterhalten. Es ist jetzt das zweite Mal innerhalb eines Jahres, dass der dritte Teil einer Filmreihe der beste ist.
Horrorfilmreihe
auf jeden Fall.
Quiet Place, ne?
Ja, Day One. Ja, Quiet Place Day One fand super, ich auch wirklich besser als die ersten beiden
Teile. Viel besser. Bin ich voll dabei, ja.
Eben auch, weil der so emotional ist und so eine berührende Geschichte erzählt.
Ja, von 2 Figuren.
Ja.
Fertig.
Und eben genau auch so 2 so unglaublich sympathische Figuren hat. Und das hat halt dieser Film auch. Also man kann jetzt darüber streiten, wie sympathisch Aaron Taylor Johnson ist, aber diese Figuren sind vielschichtig und mitreißend. Und
Der ist einem aber nicht egal, weil das fängt ja schon an mit ihm. Wir sehen ja seine Vorgeschichte.
Ja.
Ne? Und da wird er direkt erstmal, also für mich ein perfekter Einstieg, es wird erstmal vor Kindern nicht halt gemacht.
Ja.
Dann geht es gegen religiöse Fanatiker. Da bin ich schon mal komplett im Boot.
Ja, der ist dabei gewesen, ne? ist darin aufgegangen.
Ja, cool. und er war dabei. Und dann Bildsprache, also was du eben schon gesagt hast, so Worldbuilding. Aber dann auch einfach eine Show, don't tell, wie der Junge am Anfang seine Power Rangers-Figur erstmal einstecken will, mit auf die Jagd und sie dann doch stehen lässt. Das war schon so dieses Ding, okay, der wird erwachsen.
Ja, genau.
Ne?
Ja.
Es geht darum, dieses Erwachsenwerden und wie man das jetzt macht, ne? So ein bisschen har-har-har-mäßig Jagd und so. Ne? Das ist jetzt mal dahingestellt und so, ne? Aber es ist geil erzählt.
Ja. Das Kind sein, das Kind zurücklassen in die große Welt, in die große weite Welt, ist ja auch geil, diese Metapher dann über diese Straße da.
Ja.
Und das, dass er halt dann feststellt, das ist ja das, was da können sie ja viele wahrscheinlich anschließen, ist so dieses irgendwann entdecken, dass Eltern keine Überwesen sind, sondern dass das normale Menschen sind, die ihre Fehler haben, die lügen.
Die man hinterfragen sollte auch.
Genau, da Skepsis auf jeden Fall geht angebracht auch, und
mein,
so weiter.
Um ein Trennen von den Eltern.
Ja, genau.
Das auch
abnabeln.
Noch. Und dann
bildlich noch.
Und ein später ein Kümmern um die Eltern.
In doppelter Hinsicht. Du hast es ja sowohl also im Sinne einer Geburt mit dem Abnabeln, aber auch mit dem Damm, der ja auch sowas
so, mit Nabelschnur sein könnte. Genau. Ja, auf jeden Fall.
Und das ist halt auch, das sind spannende Metaphern und Bilder.
Ja.
Und dafür ist Alex Garland ja auch wirklich bekannt und berühmt.
Ja.
Und das steckt halt alles in diesem Film drin. Der ist so reichhaltig. Und das ist so, finde ich, so besonders für einen Horrorfilm, für einen modernen Horrorfilm.
Genau, und wie du sagst, so, von den Eltern quasi entfernen, abnabeln, aber später auch das Kümmern auch wieder drin.
Ja.
Und ich habe selten einen Film gesehen, vor allem einen Horrorfilm gesehen in den letzten paar Jahren, der so respektvoll mit dem Thema Tod umgeht.
Mhm.
Und auch so emotional, also mich holt das gerade persönlich aus, also wegen privaten Sachen so extrem ab.
Mhm.
Und das hat mich wirklich emotional gefickt, sage ich ganz ehrlich. Und das ist so, so gut, weil gerade in infizierten Filmen oder in Zombie-Filmen, wie man auch immer das jetzt nennen möchte, du hast den Gore hier drin. Können wir gleich auch noch mal auf die
ist blutig, ja.
Ne, so
ist brutal.
Auf die Effekte, auf die Kamerasachen eingehen und so, wenn wir möchten.
Guck mal gerade die Altersfreigabe, aber der wird sicherlich 18. ab 18 sein.
Also wenn der nicht ab 18 ist, dann habe ich Fragen. Eine Menge Fragen hier auf jeden Fall.
An die FSK, ja.
Und, weil der geht ja auch ernsthaft an die Themen ran.
Ja.
Hat auch so seine Lachermomente, aber eben nicht zu albern.
Ab 18.
Ja, keine Überraschung.
Mhm.
Und mal abgesehen davon, dass du dann halt so ernst und liebevoll und respektvoll mit dem Thema Tod und Verabschiedung und so weiter und auch Krankheit umgehst, das habe ich in einem Infizierten oder in einem Zombiefilm in der Form noch nicht gesehen. Ja. Und das hat mich emotional so abgeholt.
Krankheit sowohl körperlich als auch Mental Health.
Ja, genau.
Das spielt eben auch noch eine ganz große Rolle hier. Und ich muss da gerade da sagen, es verdichtet sich. Jodie Comer spielt die Mutter.
Mhm.
Und egal, welchen Film ich mit ihr sehe, ob jetzt The Last Duel oder auch sie hat in Bike Riders mitgespielt. Sie ist ständig sie bringt immer die beste Performance im Film. Und ich fand sie auch hier überragend als Mutter.
Ja,
ich fand die Performance von ihr so stark, so glaubwürdig, so berührend, so nuanciert. Also das ist wirklich Hut ab. Und ich muss auch sagen, ich hatte wirklich permanenten Kloß im Hals, gerade über weite Strecken dieses Films. Und dass das aber ein Film schafft, der halt vor allem in erster Linie auch ein Zombie-Film ist, der auch gruselig ist, der auch unglaublich starke Bilder hat. Also das ist ein Brett, dieser Film.
Das ist ein audiovisuelles Meisterwerk.
Ja,
also ich war dieses Jahr von Sinners war ich sehr geflasht, einfach weil ich auch was komplett anderes erwartet habe.
So, same.
Ja, ich wusste halt gar nicht, worauf ich mich einlasse und war dann sehr begeistert.
Ja.
Und der hier, das ist ähnlich wie bei A Quiet Place, ist so ein Film, ich habe nicht drauf gewartet, ich habe nicht gedacht, dass ich den bräuchte, aber ich finde den
hier sogar noch stärker als A Quiet Place Day One, muss ich sagen. Ich find,
der hat mich noch mehr abgeholt.
Ja, also das liegt auch so ein bisschen, also man muss vielleicht noch eine Sache dazu sagen. Das ist, der wurde komplett mit dem iPhone gedreht, dieser Film.
Komplett?
Ja.
Ich glaube ja. Krass. Also ich habe das auch nochmal auf IMDb nachgesehen und da steht auch iPhone 15.
Mhm.
Und ich finde so gut immer sind die schon. bei jedem, also erstmal, das merkt man über weite Strecken nicht unbedingt.
Nee, das sind Kino-Leinwandbilder.
Ja. Absolut.
Gegenlicht-Shots, wunderschöne Aufnahmen, diese ich weiß nicht, ob sie wirklich in schottischen Highlands gedreht haben. Ich war zwar mal da, aber sieht so ähnlich aus. Diese Weiten und so, das ist so geil eingefangen.
Man muss dazu sagen, immer wenn so gesagt wird, der Film wurde mit iPhones gedreht, meistens sind dann trotzdem irgendwelche Objektive dran und dann wird dieses und jenes gemacht und so weiter. Ja, okay. Also es ist wirklich selten, kann man sich das so vorstellen, dass da so ein Typ in Birkenstocks da steht und sein iPhone rausholt. Oh, ich habe keinen Speicherplatz mehr, wartet mal. Nee, aber dennoch, man muss schon sagen, gerade in so bestimmten Lowlight-Szenen, also in dunklen Szenen, sieht man schon ein Rauschen, das so ein bisschen untypisch ist, aber gleichzeitig dem Ganzen auch so einen roughen Look gibt. Und ich glaube, dass sogar ein Horrorfilm so ein bisschen davon profitiert.
Deswegen sagte ich ja 28 Days Later, auch wenn der nicht so gut aussieht, es passt zur Stimmung irgendwie. Ne?
Genau, aber das trägt zur Stimmung bei. Es kreiert die Stimmung.
Aber das Krasse ist doch eigentlich auch, dass der auch relativ viel bei Tageslicht spielt.
Also das stimmt
sind
auch,
sehr wenige Szenen, die bei Nacht gedreht sind. Und ich muss sagen, die wichtigsten Szenen, ja gut, ich glaube, die eine krass emotionale, da wird es ja Nacht, ne? Aber ansonsten ist das, sind sehr wichtige, zentrale Happenings, Szenen sind bei Tag und das funktioniert trotzdem.
Man sieht einmal eine Gruppe von Tieren, ich will es jetzt auch nicht spoilern oder so, da kann man sich jetzt drüber streiten, ob das so gut gemacht ist. Also, aber
das oder ob das auch so sein kann, weil ich denke, so haben die keine Wölfe, keine Füchse. Also ich meine, klar, wenn die Natur wieder zurückfindet, ich weiß nicht, ob diese Herden dann so groß sind, keine Ahnung, aber.
Ja, dann müsste man.
Wir werden es wahrscheinlich irgendwann erfahren.
Also ob die Natur sich nicht komplett so regelt.
Aber es ist ja immer im Gleichgewicht normalerweise. Aber gut, das sind andere Themen, von denen wir uns nicht, bei denen wir uns gar nicht auskennen. was sagt ihr denn? Wie würdet ihr sagen, dieser Film eignet sich auch für Leute, die jetzt keinen Bock haben, 28 Days Later und Weeks Later zu gucken?
Boah, ich habe auch drüber nachgedacht. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass das ein Film ist, der nicht so groß bei der breiten Masse ankommt.
Meinst du?
Ja, dafür ist er, glaube ich, so von den Inhalten her auch zu schwer. Mhm. Also für den anspruchsvollen Kinobesucher auf jeden Fall. Ne? Mhm. So Leute wie wir, Gleichgesinnte. Also empfehlen den auf jeden Fall.
Tante Gertrud, die dreimal ins Kino geht, so mit den Enkeln, ist es wahrscheinlich nicht
der passende Film. Der hat ja auch ein paar sehr krasse Spitzen. Ne? Wenn dann wirklich mal so ein Kopf rausgerissen wird mit Teil von der Wirbelsäule. Mhm. Oh, das ist
Predator Vibes.
Auf jeden Fall, das Erste, woran ich dran gedacht habe. Aber es sieht geil aus. Practical Effects, schätze ich mal, weil
das sah fantastisch aus.
Ziemlich cool aus.
Die Effekte sind da wirklich großartig.
Ist ja auch geil dann, dass wir hier von den Waffen her komplett im Mittelalter sind oder halt noch später, noch früher sind, meine ich natürlich. Ja. Pfeil und Bogen wird auch perfekt eingesetzt, besonders dann auch in.
Nur, dass er einmal den Pfeil nicht wieder rauszieht. Das hat mich getriggert. Aber egal, sorry. Okay.
Ja. Man sollte nicht so verschwenderisch mit Munition umgehen.
Das ist meine Videospieler-Seele in mir.
Aber noch mal ganz kurz zu diesem, zu dem wichtigsten emotionalen Moment. Da fand ich, tatsächlich kommt auch noch mal ein ganz wichtiger Punkt mit drin vor, weil der Film insgesamt ja schon so ein bisschen, also starke Hoffnungs, man sieht halt die ganze Zeit überall Hoffnung, aber vor allem halt auch in Richtung etwas, was man bei Covid-19 immer so hinterfragt hat, nämlich die Meinung der Wissenschaft. Weil ich weiß jetzt nicht, wie viel ich sagen darf, aber die Wissenschaft spielt ja hier in gewisser Weise schon eine Rolle. Weil es gibt ja etwas, was in dieser Gemeinde, sag ich jetzt mal, die ganze Zeit fehlt. Und das ist ja quasi auch letztlich das Ziel, was gesucht wird.
Ah ja, ich weiß, jetzt verstehe ich, was
du gerade komplett. Darf ich sagen, wer die Funktion, darf ich verraten?
Ich glaube, das kann man verraten, ohne dass man es hier als Spoiler übernimmt. Es geht darum, dass in dem Dorf, und weil die Mutter ja auch krank ist, und das ist ja auch relativ früh am Anfang des Films, deswegen nicht wirklich ein Spoiler, dass dem Dorf fehlt ein Arzt.
Genau. Ja.
Ein Mediziner.
Ja. Genau, und der steht für mich halt hier komplett stellvertretend für die Wissenschaft. Mhm. Weil bei denen halt auch vielleicht in gewisser Weise eine Lösung zu finden ist. Hier aber noch mal weitergesponnen, weil der ja wirklich so eine Lebensphilosophie oder so eine Einstellung mit dem Jungen mitgibt. Mhm. Weil er ist ja das Rädchen, was dafür sorgt, dass der Junge wirklich erwachsen wird.
Ja.
Von dem hat er die größte Lektion gelernt. Nicht von seinem Vater, vielleicht durch seine Mutter, indirekt, ne? Aber er kriegt von dem Arzt die richtige Lektion.
Du lässt gerade mein Herz nochmal erweichen, weil all diese Szenen sich nochmal abspielen.
Ja, und das, was der auch macht, dem Mediziner, ne? Das Wertschätzen der Todesopfer, das ist etwas, was man weder in Infizierten- oder Zombie-Filmen macht oder was auch in der, sag ich mal, in der Diskussion um die Corona-Pandemie, weltweite Pandemie, auch häufig mal auf dem Boden bleibt oder was zurückbleibt, ist so dieses, es sind viele Menschen gestorben. Ja. So, ne? Und also und viele haben es auch dann überlebt. So, das ist ja auch mal auch was Schönes und so dieses Gedenken der Toten, diesen Respekt davor
das ist ja
zu
auch
haben. Ne? Weil jetzt ist nur noch so dieses, ja, wir hatten damals recht, die hatten Unrecht, die hatten recht. So, das ist so eine Diskussion, die ist völliger Schwachsinn. So, damit bringst du keinen weiter. Ne? Aber auch vielleicht sich mal erinnern.
Also das ist ja was völlig Apolitisches und Universelles, einfach auch den Toten zu gedenken und um diese Themen
geht. Auch eine Tradition, so ein Wert einfach.
Genau, und das ist ja auch über, natürlich sind die Wies total unterschiedlich, aber durch eigentlich alle Menschenkulturen ja irgendwie
auf jeden Fall.
Gegeben. Aber ich fand es super spannend, auch was du gesagt hast, gerade was die Zielgruppe angeht. Ich meine, du als Theaterleiter eines großen Multiplex-Kinos, ich meine, du bist ja genau die Person, die ich fragen könnte, so was glaubst du, inwiefern ist dieser Film, du hast eben schon teilweise beantwortet, für die breite Masse geschaffen? Und glaubst du, dass sich so, wie man Horrorfilme guckt, sich im Vergleich zu früher über die Jahre irgendwie verändert hat? Hat es sich verändert? Gucken junge Kids heute irgendwie anders Horrorfilme als damals? Könntest du dir vorstellen, dass man jetzt irgendwie in diesen Film reingeht und mit einer total begeisterten Menge diesen Film schaut? Oder was glaubst du?
Naja, ich meine, die Zahlen beweisen ja, was ankommt. Ne? Also ankommen tun tatsächlich in der Regel diese Geisterbahn-Horrorgeschichten. Mhm. Conjuring, selbst so ein, ja, ich glaube, The Nun war jetzt nicht groß erfolgreich, ne? Aber alles so in die Richtung Megan.
Ja.
Sinners auch?
Nee. Das ist schon wieder
zu hoch.
Ja, genau.
Elevated Horror.
Ja, genau. Das ist
Five Nights at Freddy's war doch auch super erfolgreich.
Ja, ja, auf jeden Fall deutlich erfolgreicher, als der hier sein wird. Da werden die Leute reingehen und die werden merken so, das, was sie erwarten, ist halt krasse Zombie-Action. Ne? Mhm. Die kriegst du ja teilweise auch in kleinen Portionen und super umgesetzt.
Ja.
Ne? Aber das kriegst du halt nicht flächendeckend. Und das ist ja eigentlich auch nicht das, worum es geht. Das ist die Kulisse von dem Ganzen.
Ja.
Das ist der Nährboden für die Geschichte, die hier erzählt wird. Und ich glaube, das ist halt das, was die eher wollen. Die wollen halt diese sinnlose, also ohne jetzt das Böse zu meinen, ne? Aber die brauchen simple Dinge. Die brauchen keine detaillierte, ausformulierten, krassen Themen mit dem, Lebensthemen, mit denen man sich beschäftigt.
Mhm. Aber so ein Familiendrama holt einen doch auch ab. Also man fiebert doch mit den Figuren auch mit.
Ich wollte gerade fragen.
Deswegen denke ich schon, dass es auch einige Leute überzeugen.
Ja, aber nicht die Masse, das meine ich.
Okay,
also, glaubst du nicht, dass auch beides möglich ist? Also ich finde, ich meine, Smile ist ja auch so ein Beispiel für so ein weltweit hoch erfolgreiches Horror-Franchise. Das hat ja auch durchaus
sehr. Ja, aber das ist halt auch, der ist aber auch mehr Horror tatsächlich.
Ja, das stimmt.
Weil das hier ist ja schon eher, streng genommen ist es eher ein Drama als ein Horrorfilm.
Ja, ja, gut, aber das finde ich so interessant, weil du eben den Begriff Elevated Horror benutzt hast.
Ja.
Oder wie wir früher gesagt haben, Horrorfilm. guck dir mal Carrie an, guck dir mal Rosemary's Baby an, haben wir auch alles gezeigt in der Thursday Nightmare-Reihe übrigens. wenn du die Filme, die alle als Horrorklassiker gelten, Der Exorzist zum Beispiel, Exorzist, da haben wir auch drüber gesprochen, wenn du dir die anguckst, sind das ja Dramen.
Das sind
Filme mit Figuren, Entwicklung und so weiter und einfach mit einer Dramastruktur.
Ja.
Und Horroraspekten dabei. Und früher war das halt normal für Horrorfilme.
Das erinnert mich daran, was viele Filmemacher über Komödien gesagt haben. Nämlich, dass es vergleichsweise einfacher ist, ein Drama zu inszenieren, eine Figur zu schreiben, die das Publikum liebt und die dann einfach wirklich sprichwörtlich umzubringen. Aber dass eine Komödie halt, dass eine Komödie erst dann gut ist, wenn ein gutes Drama in seinem Kern steckt.
Ja, ja, klar, aber Königsdisziplin, eben, Leute zum Lachen zu bringen.
Genau, genau. Und das deswegen, und das erinnert mich halt daran, dass ein guter Horrorfilm nur dann ein guter Horrorfilm sein kann, eigentlich, wenn da auch ein gutes Drama drinsteckt. Und dass das genau die zeitlosen Filme sind.
Die besten Horrorfilme sind Dramen auch. Mhm. Ob es jetzt auch modernere Sachen wie Die Fliege oder so, ne? Mhm. Also. Natürlich, oder halt der hier.
Ja. Der hier, ja.
Also, der hier ist Slater, super.
Wer hätte das gedacht? Wie sehr habt ihr euch heute Morgen gefreut, diesen Film zu sehen? Und wie sehr habt ihr euch im Anschluss gefreut, dass der Film so war, wie er ist?
Ja.
Zweimal, ja. Nee, ich habe mich tatsächlich auf den Film gefreut, weil vor allem auch Garland vor allem mich in den letzten Jahren mit seinen Werken immer mehr begeistert. Annihilation ist so der einzige. Aber den habe ich nur einmal gesehen.
Guck
den schaue ich mir nochmal an und dann wird er vielleicht ein bisschen mehr, werde ich ein bisschen mehr mit ihm connecten. Nathalie spielt ja auch mit, von daher. Ja.
Die gute alte Nathalie. alte Freundin von uns.
Ja. Ja. Genau. Das heißt, da habe ich immer große Erwartungen und die wurden hier halt auf jeden Fall auch mehr als erfüllt. Und der Outcome, finde ich, ist jetzt dadurch, dass das Ende nochmal so komplett anders war, was auch wie der ganze Film relativ überraschend war, nochmal einen draufgesetzt und der war mega überrascht, was geht jetzt hier ab? Aber gleichzeitig halt auch dann quasi so gesagt, so der nächste wird vielleicht so mal ganz anders. Mhm. Und nochmal komplett abgedreht.
Ja.
Und weiß nicht, wenn er sich dann wirklich so in diese Richtung entwickelt, was hier schon angedeutet wird, dann habe ich auch tatsächlich Bock auf den zweiten, weil wenn er sich jetzt hier nochmal wiederholen würde, wenn er irgendwie was Ähnliches nochmal erzählen würde, dann hätte ich da, glaube ich, einen weniger Mehrwert, als wenn er jetzt nochmal in eine ganz andere Richtung geht. Ja. Und daher freue ich mich auf jeden Fall, da noch mehr zu sehen.
Also ich denke, da werden alle abgeholt. Also ich habe den Begriff jetzt schon tausendmal gesagt, aber der bedient halt so viel, also die besten Sachen, die ein Horrorfilm mal zu bieten hat. Ja. Eben auch Gore und wie gesagt, wir haben hier auch noch verschiedene Arten der Infizierten und da passieren ja nochmal so ein paar Sachen, die man vorher nicht gesehen hat. Der Film hält wirklich einige Überraschungen parat. Heute, obwohl ich Bock drauf hatte, was mich eh schon gewundert hat, weil ich, ja, 28 Days Later ist cool, so ist auch, hat jetzt nochmal Spaß gemacht in Vorbereitung, den zu sehen. 28 Weeks, wie gesagt, habe ich meine Probleme mit. Eigentlich eine Reihe, bei der ich sage, okay, müsste ich mich eigentlich nicht auf den dritten freuen, genauso wie bei A Quiet Place.
Ja.
Und bin so zufrieden, dass ich den heute gesehen habe.
Ja.
Und war auch schön, den in der Gruppe dann zu sehen.
Hat ja auch den meisten gefallen, ne?
Eben. Also Jonas und Marius sind auch rausgegangen, haben auch gedacht, was war das für ein guter Film?
Ja.
Also das ist sehr erfreulich. Würdet ihr sagen, Danny Boyle ist wieder in alter Stärke zurück? Was sind so eure, sagen wir mal, Top 3 Filme von Boyle? Ist der hier schon in der Top 3 mit drin?
Boah, schwierig.
Ich meine, wir kommen auch wirklich frisch aus dem Kino.
Ja, genau.
Ich sag das ja auch immer wieder.
Erst mal nachwirken.
So ein Film muss nachwirken, das muss sich mal setzen und ein bisschen drüber nachdenken und so. Muss auch mal lange Beine beweisen und so weiter.
Also Trainspotting auf jeden Fall.
Ja, safe auf die
Eye. Weil das war auch der erste Film, den ich halt gesehen habe von ihm. Und das war auch so für mich so ein Startschuss, mich mal mit Filmen so abseits des Mainstreams irgendwie zu befassen. So eine Art von Film habe ich nie vorher gesehen.
Ja.
Der hat mich wirklich auseinandergenommen. Da war ich auch,
mich auch.
Ich war auch etwas jünger, als ich den gesehen habe. Wahrscheinlich zu jung, als ich den gesehen habe.
Ja. Aber das war so ein Film, über den man auf dem Schulhof gesprochen hat, mit hervorgehaltener Hand. Bei uns war das zumindest so.
Ja.
Hast du den Spotting gesehen, die Toilettenszene?
Boah, die Szene mit dem Baby.
Ja, ja.
Die hat mich komplett auseinandergenommen. Ich würde den hier auch dazu zählen. Und dann, wir hatten eben aufgezählt, was er noch gemacht hat, aber irgendwie weiß ich nicht, 127 Hours.
Auf jeden Fall.
Wahrscheinlich irgendwie.
Wahrscheinlich der. Da kann ich mich sogar noch erinnern, dass ich die Geschichte im Spiegel war, glaube ich, gelesen habe. Und gedacht, okay, wow, und dann wurde das verfilmt. Ich dachte, was verfilmen die das? Dann fand ich den Film aber trotzdem sehr gut gemacht.
Ja. Wobei The Beach auch, finde ich, so ein bisschen unterschätzt.
Oh, The Beach.
Ja. Den darf man auch nicht vergessen.
Oh, vielleicht würde ich den reinpacken. Dann sage ich Trainspotting, der hier on The Beach, würde ich vielleicht in die Top 3 packen.
Bei dir ähnlich, Peter?
Ähnlich, also weil auf jeden Fall 127 Stunden gehört da rein. Das ist so mit einer meiner Lieblingsfilme von ihm. Mhm. James Franco, super Performance. Und das ist halt so albern, weil ich meine, letztlich wartest du darauf, auf eine Sache, die passiert und dass er da so viel Spannung rausholen kann aus dieser einen Feldspalte. Ist
und ich kannte die Geschichte sogar schon.
Ja,
ich
wusste
ja, was passiert und trotzdem war es krass.
Schon schweißtreibend, auch Füße und so, aber
es kann aber auch anders laufen. Von Howard hat ja diesen The Rescue gemacht über das Fußballteam, das in der Höhle eingesperrt war. Und
hab
da ist
gar
auch,
nicht erst angeguckt.
Wenn man die wahre Geschichte kennt, dann ist das auch wirklich was sind denn sonst so, ich frage vor allem mal in deine Richtung, Peter, so in den letzten, sagen wir mal, 1, 2, 3 Jahren, was waren so die Horrorfilme? Ich weiß, ich hab
ich bin nicht jetzt vorbereitet.
Völlig vorbereitet, aber fällt dir so einer ein, den du allen empfehlen würdest, so spontan?
Boah, das ist bei mir echt, ganz ehrlich, ich bräuchte eine Liste, wo alles drinsteht, weil ich merke mir nicht, wann was war. Also ich weiß auf jeden Fall, dieses Jahr fand ich Sinners großartig.
Mhm.
Ja, achso, hat man ja schon genannt. Deshalb Ugly Stepsister fand ich richtig gut. Stimmt, genau. Ich muss sagen,
wenn man den als Horrorfilm kategorisiert, aber ja, geht.
Würde ich tun. Aber ich
Horror?
Ja, doch. Ja.
Da finde ich tatsächlich auch so, dass wie soll ich das jetzt politisch korrekt ausdrücken? So die weiblichen Filmemacher Schauspielerinnen, finde ich aktuell so in den letzten Jahren sehr spannend.
Ja.
Ich kriege die Namen ganz ehrlich jetzt gerade nicht mehr zusammen, aber The Substance, die Dame.
Ja, ich habe, der Name ist auch nicht einfach.
Fargin.
Es tut mir, es
Coralie
tut mir leid.
Fargin.
Genau.
Ist die Dame.
Es ist auch wirklich, es tut mir so leid, es ist nicht so leicht zu merken.
Coralie Fargin, dann gibt es noch die De Cornu, die Tante
Machbart
und so, und Raw und so.
Ja, Raw, stimmt.
Jennifer Kent.
Genau, die auf jeden
zum
Fall.
Zum Beispiel mit Nightingale. Babadook und The Nightingale,
ja,
sehr stark.
Ja, sehr alt.
Rose Glass, ja, fand ich sehr stark, die, mit Saint Maud zum Beispiel. Stimmt. Und letztes Jahr hat sie Love Lies Bleeding gemacht. Mhm. Also für mich sind auch die Regisseurinnen gerade sehr stark.
Ja.
Und gerade was, wenn du sagst, Rose, oder ich hab's gesagt, Rose Glass, aber Saint Maud, Sensor, und da letztes Jahr haben wir einen Film gesehen auf dem Hardline Film Festival, Stop Motion.
Stimmt.
Der so psychogrammmäßig, sowas finde ich ja immer geil.
Du hast Sensor genannt. Ich glaube, das ist der eine Film, bei dem wir beide so komplett auseinander
gehen. Ja, den mochte ich gar nicht. Ich finde den super geil.
Filmzensur.
Auch von einer Frau inszeniert.
Ja, in dieser VHS-Optik auch. Ja. Spannend, aber ich fand den nur so okay.
Ah, ich finde den optisch auch super und inhaltlich, ich finde den super geil.
Bei mir oder bei Manu?
Nee, bei dir, ich fand den tatsächlich auch nur okay. Aber ich glaube, der verdient auch ein Second Watching.
Ich habe den auch im Kino gesehen, muss ich dazu sagen.
Ich aber auch.
Und dann diese, ach so, hast du auch?
Ja, ja.
Lichtspiele hier?
Nee, in der Presseverführung.
Ach, okay, gut.
Ja.
Okay,
aber ja.
Naja, gut.
Aber
bei Titan und so waren wir uns ja einig.
Die Titanen sind wir uns komplett einig. Also Titan ist, also allgemein, was Frau Dukuno macht, finde ich mega spannend. Titan ist ja so ein Film über eine, oh Gott, wieso habe ich jetzt damit den Satz angefangen? Eine Frau mit einer Titanplatte im Kopf, die mit einem Auto ein Kind zeugt, Autos liebt, dann anfängt zu morden, dann untertaucht und dann bei einem steroidnutzenden Feuerwehrmann abtaucht, der seit irgendwie 10 Jahren oder so seinen Jungen vermisst und dann als sein Junge weiterlebt. Und es wird offen gelassen, ob die beiden, also ob er das weiß, dass.
Ja, ich gehe mal davon aus, ja.
Wahrscheinlich schon, aber.
Ist und es lebt, ihm egal.
Und genau, und lebt dann da das Leben weiter. Es ist ein, ich glaube, dass, also es ist ein sehr starker Film mit sehr wichtigen Themen und wichtigen Inhalten darin, aber er ist auch maximal weird.
Ja, Kronberg auch, gefällt das, ne? Crash hat er ja auch schon gemacht, der ist sehr ähnlich.
Aber auch brachial, genau. Und diese Regisseurin, die Julia Ducournau, eine Französin, sie bringt halt dieses Jahr auch noch Alpha raus.
Ja, bin sehr gespannt.
Und genau, da bin ich auch sehr gespannt drauf.
Ja, der Together, der sieht auch interessant aus.
Den habe ich gesehen.
Den hast du schon gesehen?
Den habe ich schon
in gesehen. In Cannes oder was?
Nee, okay. Letzte Woche.
Und darfst du schon was sagen oder musst du, ist noch ein Embargo? Gibt es ein Review?
Das habe ich gerade nicht parat, nicht im Kopf, ich weiß es nicht. Aber
schreib uns eine WhatsApp.
Aber es ist auch ein Horrorfilm, so viel kann man sagen, mit dem echten Ehepaar Alison Brie und Dave Franco, dem Bruder von James Franco.
Da muss es ja funktionieren, ne?
Da muss es funktionieren.
Alison Brie, bin ich dabei.
Lenny hat übrigens den lustigen Witz gemacht, wenn Brie Larson und Alison Brie heiraten würden und Brie Larson den Namen übernehmen würde, dann würde sie Brie Brie heißen.
Ja,
und dann kann sie in einer Slam-Death-Metal-Band mitmachen.
Brie, ja. Brie, oder, Brie. Oder Käse herstellen.
Ja.
Auf jeden Fall, der Film, genau, die beiden spielen ein Paar, das heiraten möchte und in die Provinz rauszieht. Und es passieren Dinge und die beiden beginnen langsam
zu verschmelzen.
Körperlich zu verschmelzen. Das Lustige ist, die beiden haben eine Produktionsfirma zusammen und es stehen sehr, sehr ernstzunehmende Plagiarismusvorwürfe im Raum, weil ihnen dieser Film gepitcht wurde. Sie haben abgelehnt. Der Film wurde als Better Half 2 Jahre vorher gedreht und der existiert.
Ja.
Und sie haben jetzt diesen Film gemacht und es gibt wohl erhebliche Parallelen plus viele Kleinigkeiten, die auch drinstecken, also selbst so Details. Ne, es ist alles, ich weiß nicht, was da der aktuelle Stand ist. So oder so, jetzt, ich weiß es gerade nicht mit dem Embargo, aber ich fand Together so an und für sich betrachtet sehr sehenswert.
Okay.
So viel sage ich.
Mir ist noch einer eingefallen, der ist, glaube ich, bei euch ein bisschen beliebter als bei mir, aber den werfe ich jetzt trotzdem mal in den Ring, Talk to Me.
Mhm.
Weil da kommt jetzt ja auch demnächst
der nächste
Bring Me
Back. Bring Her Back, meine ich.
Mhm. Ja, boah, Jonas hat es mir letztens noch gesagt.
Bring Her Back.
Sieht auch interessant aus, aber Talk to Me war halt auch klasse. Ich finde es halt schön, dass dass es nicht unbedingt immer diesen Elevated Horror braucht, um coolen Horror zu liefern, weil ich finde auch so ein Smile, der ist halt, gut, der hat halt auch das ein oder andere Thema, was er verarbeitet, aber ich finde, Horror funktioniert tatsächlich aktuell auch im mittleren Segment eigentlich ganz gut.
Mhm.
Also, ne, wo du halt eben nicht so tiefe, krasse Themen irgendwie integriert hast, sondern wo halt einfach es eine bessere Geisterbahnfahrt ist, weil so ein Smile, der funktioniert für mich halt wirklich von vorne bis hinten auf diesem Schocklevel irgendwie.
Weil die Inszenierung gut ist.
Genau, genau. Und auch alles so drumherum.
Ja,
ja, aber Talk to Me auf jeden Fall.
Dieses Jahr hat uns auch hier The Substance hat uns auch natürlich gefallen. Late Night with the Devil.
Sowas. Oh, Late Night with the Devil. Ja, okay. Ja, den fand ich überragend. Ja.
So wegen Effekt meinst du, ne? Ja. Da wollte ich mich ganz kurz nochmal zu 28 Years Later. Nur eine Sache, es gibt so ein Gimmick, weil da haben wir noch nicht drüber gesprochen.
Ach, dieses, wenn der Pfeil eindringt und dann...
Genau, weil die haben so einen Rig gebaut, so eine Aneinanderreihung von iPhones. Mhm. Im Prinzip, dann sind da 20 iPhones, 15, 16, keine Ahnung, in so einem Halbkreis. Und dann, das habe ich im Vorfeld nur gelesen und die haben gesagt so, ja, das kommt zum Einsatz vor allem beim Gore. Ihr werdet schon sehen.
Das hat so Matrix-Vibes, ne?
Es ist genau das Gleiche, was die Wachowskis schon 1999 gemacht haben.
Mit nur mehr Kameras und besseren Kameras.
Genau, jetzt ist halt mit iPhones gemacht. Ja. Es ist derselbe Effekt. Mhm. Und beim ersten Mal ist es nur sehr irritierend, weil wie die es gemacht haben, ist, dass das Bild kurz stockt und dann sehr schnell sich dreht. Und ich dachte zuerst, so ist der, in Anführungsstrichen, die mache ich gerade, die hört ihr nicht, wer den Podcast hört, ist der Film gerissen oder nicht? Oder ist jetzt der DCP irgendwie, die DCP-Kopie irgendwie kaputt oder so? Es sieht am Anfang holprig aus und dann machen sie es ein paar Mal. Ich frage mich bis jetzt noch, okay, ist das jetzt wirklich ein Mehrwert? Brauche ich das? Wahrscheinlich nicht. Aber es macht den Film jetzt auch nicht viel schlechter.
Ja. Nee, es fühlt sich schon ein Gimmick hier an.
Es ist ein Gimmick, glaube ich.
Es ist ein Gimmick, aber ich muss sagen, ich fand es irgendwie geil. Ich finde der hatte so stellenweise so ein bisschen Videospielcharakter. Ich habe mich so ein bisschen an so Videospiele erinnert, aber das meine ich wirklich überhaupt nicht negativ, sondern sogar ganz im Gegenteil lobend. Ich merke bei manchen Filmen immer wieder, wie sich so Videospieldramaturgie und Filmdramaturgie so ein bisschen so voneinander lernen und befruchten. So als hätte, so wie ein The Last of Us, auf jeden Fall von so Filmen inspiriert ist. Natürlich. Und gleichzeitig dieser Film sich aber auch anfühlt, als wäre er von sowas wie The Last of Us inspiriert. Also das Spiel The Last of Us.
Das ist ein gegenseitiges Befruchten. Das
genau.
Wird viel befruchtet da.
Genau.
In verschiedenen Kunstformen.
Was diesen Podcast noch weiter befruchten würde, wäre ein Kurzfazit zu diesem Film. Wollt ihr vielleicht das mal kurz bringen? Und vielleicht noch eine Punktzahl von 0 bis 10. Das würde mich auch interessieren, was ihr dem Film gebt.
So die 28 Years Later. Gerne in Punkten.
Ja.
Wir haben das ja irgendwann abgeschafft.
Wie abfällig du das gerade gesagt hast.
Nein, das ist ja völlig legitim. Ich habe das ja früher auch gemacht und bei Letterboxd ist man ja auch irgendwie ein bisschen so verleitet, das zu tun. Darf ich das sagen? Ja, ne?
Ja.
Ich habe damit keine Werbung gemacht.
Nein, hast du nicht.
Ich tue mich schwer, immer direkt sofort eine Bewertung zu geben, aber also ist für mich um eine 8 herum auf jeden Fall.
Mhm.
Was immer sehr gut ist, geht noch höher, aber weiß nicht, 8 bis 9, sagen wir mal sowas in der Richtung.
Ja.
Fazit, ich habe tatsächlich Bock auf mehr.
Mhm.
Ich bin wirklich abgeholt. Also es gibt zwar ein, zwei Sachen, die ich dann irgendwie ein bisschen befremdlich fand, vor allem was dann auch so das Worldbuilding anging, aber da habe ich halt auch irgendwie die Hoffnung und den Anspruch, dass das dann in den folgenden Teilen irgendwie vielleicht nochmal aufgegriffen wird und dann im großen Kontext nochmal mehr Sinn ergibt, aber hohes Niveau, hat mir sehr gut gefallen, bin überrascht rausgegangen und kann ich nur weiterempfehlen. Auch wenn ich nicht glaube, dass damit jeder abgeholt wird, sollte den auf jeden Fall jeder sehen, weil der einfach sehenswert ist. Punkt.
Wunderbar.
Ist für mich die Überraschung des Jahres bisher. Inhalt und Form gehen hier wirklich Hand in Hand. Audiovisuelles Meisterwerk, gerade im Horrorbereich. Mhm. 9 von 10.
Ich stimme euch beiden zu, vor allem Manu. Ich bin auch bei einer 9 von 10. Für mich ist es auch wirklich die Überraschung des Jahres bisher. Bisher auch wirklich einer der stärksten Filme des Jahres. Ich würde höchstens so ein paar Punkte in der B-Note abziehen, gerade wenn es so um das Rauschen geht und sowas. Und
und das Gimmick und so, aber es macht den Film ja nicht schlechter.
Eben, weil gerade erzählerisch und insbesondere im Verlauf des Films, ohne jetzt was zu spoilern, geht das so tiefe, berührende, emotionale, tolle Wege. Mhm. Und für mich ist das einfach ein sehr, sehr, sehr starker und sehenswerter Horrorfilm. 28 Years Later. Wer hätte es gedacht?
Es ist so schön, dass man einen Film dann auch einfach mal so feiern kann.
Ja.
Also da freue ich mich. Also gerade dann so aus dem Horrorbereich.
Vielleicht wäre es auch spannend gewesen, wenn wir so komplett unterschiedliche Meinungen gehabt hätten. Das sind die Podcasts, die ich immer möge. Ich werde nie müde, das zu zitieren. Wir haben Jonas, Marius und ich saßen mal hier und haben über Dings gesprochen. Ready Player One von Steven Spielberg. Und wir hatten 3 verschiedene Meinungen.
Echt?
Jonas, der ihn gut fand. Ich, der ihn wirklich schlecht fand.
Ja,
und Marius,
das ist richtig.
Und Marius, der ihn so durchschnittlich okay mau fand. Und das war ein spannender Dialog. Haben wir jetzt nicht. Jetzt haben wir alle drei den Film
abgefeuert. Weil gut, wenn wir alle drei die richtige Meinung haben, dann ist, eben, ne? Ist ja nun mal der Wahrheit. Was willst du machen?
Ja. Ja, schauen wir mal, ob Jonas sich jetzt rechtfertigen wird. Nein, wir haben tatsächlich noch einen guten Film, über den wir sprechen werden im Laufe des Podcasts. Danke, ihr beiden, Manu und Peter. Checkt Filmfressen aus auf YouTube oder die, genau.
Vielen Dank für die Einladung. Ja. Das war uns eine Ehre.
Sehr gerne.
Komm auch gerne wieder.
Gerne.
Es ist echt witzig, dass ihr rausgefunden habt, dass 28 Weeks Later, scheiße, dass 28 Years Later quasi ein Sequel ist zu 8 Mile.
Ich dachte, er wäre witziger.
Ich dachte auch. Also,
ich habe mich gefragt, ob nach 28 Years Later was kann noch kommen. Also Dekaden zum Beispiel wäre noch drin.
Decades Later.
Ja, Tausende wäre auch noch drin.
Und so 28 Millennia Later.
Voll. Mhm. Und das würde ich gerne mal sehen. So Aliens und Zombies.
Wir vergessen
gibt's
jetzt
das schon?
Wir vergessen
jetzt schon Cowboys und Aliens, aber
wir vergessen jetzt einfach mal, dass 28 Months Later nie erschienen ist.
Ja, das ja ist, aber das wäre auch langweilig, oder?
Finde ich auch. Ne? Finde ich auch. Ich finde das gut, dass sie von 28 was? Weeks Warum? Later direkt ja, auf 28 die. Years Later hängen sind.
Weil Weeks sind doch auch Months.
Also, wo, weil der Unterschied zu 28 Weeks Later so ganz klar ist.
Aber glaubt ihr, es kommt auch irgendwann noch ein Prequel, das heißt dann 28 Minutes Later oder sowas?
Das wäre cool.
Dass diese Befreiung geht von diesen Affen?
Ich hätte gedacht, dass es ach so, ja. Ich hätte gedacht, dass es lame ist, aber hier, A Quiet Place, Day One, ist, finde ich, auch sehr unterschätzt. Ich fand den echt toll.
Ja, stimmt. Den habe ich vor kurzem erst gesehen. Ich war überrascht, wie der mich gekriegt hat.
Ne? Der ist total emotional, der hat tolle Figuren, tolles Schauspiel, eine interessante Geschichte, sehr emotional. Ich fand den wirklich rund.
Aber ich finde der ein bisschen untypisch für so einen Postapokalypse-Film, wo es eigentlich so Überleben auf die Fresse und dann geht es halt so
okay, ich hab, diese Figur. Ich habe einen Hot-Take. A Quiet Place Day One ist der beste A Quiet Place-Film.
Ich finde, das ist gar nicht so ein Hot-Take, weil ich finde auch, dass der voll davon lebt, dass es so eine spannende Figur ist, die ja auch dann nicht mehr so viel zu verlieren hat und dass damit
die Katze.
Die Katze ist toll. Und der backt so kleine Brötchen. Ich finde, für so einen Apokalypse-Film ist es einfach mal erfrischend klein.
Ist so ein bisschen so introspektiv.
Ja, es geht ja um diese Frau, die halt die Apokalypse am nahesten Leib miterlebt und aus irgendeinem Grund ein Pizza-Restaurant, eine Pizzeria besuchen möchte, die das in der Sperrzone so liegt.
Finde ich
und,
auch.
Nicht, weil sie hofft, dass es da noch Pizza zu essen gibt, sondern aus emotionalen Gründen. Und das hat mich sehr gekriegt und das ist sehr berührend. Und,
wenn Prequels immer so wären.
Ja.
Der ist ja auch relativ kurz, deswegen mehr kurze Filme.
Ja. Aber wo wir eben bei 28 Centuries Later waren, wir haben auch heute Morgen einen Science-Fiction-Film gesehen, der uns, glaube ich, alle so ein bisschen überrascht hat mit seiner Qualität. Nicht, weil er so schlecht ist, sondern ganz im Gegenteil, weil wir, glaube ich, nicht viel erwartet haben, gerade weil man von Pixar aktuell nicht immer so das Beste kriegt, wofür die Firma, Tochterfirma von Disney eigentlich so bekannt ist.
Ja, sie ist auch gerade sehr bekannt dafür, Filme mit Zahlen im Titel rauszubringen, weil die im Prinzip nur noch Sequels machen. Ja. Aber das ist auch jetzt wieder eine originelle Geschichte, eine Originalgeschichte.
Wir reden von Elio.
Ja.
Und
Elio, wie er im Film
oder mal Elio, habe ich das falsch ausgesprochen? Naja.
Ja, aber es
Und ich finde das schade, weil der bei mir auch richtig unterm Radar lief. Also ich habe das nicht richtig mitbekommen.
Das war gut.
Unterm Radar.
Ja.
Ja, ich weiß. Seht ihr mal. Und ich finde, dass sonst das Design vom Film für mich auch nicht so herausragend ist, dass ich denke, es ist gerade ein Original, also so ein bisschen, dass es eine eigenständige Geschichte ist. Das wurde mir durch das Marketing nicht richtig klar. Und ich finde, da kann Pixar wirklich mal ein bisschen mehr mit der Tür ins Haus fallen, weil ich fand Elio wirklich überraschend positiv und mir hat er sehr gut gefallen. Und es geht halt um Elio, der seine Eltern verloren hat und jetzt bei seiner Tante wohnt und sehr fasziniert ist vom Weltraum und auch vom außerirdischen Leben.
Er will quasi entführt werden.
Genau, abducted.
Ja.
Und ja, dann begibt er sich auf so eine sehr, sehr bunte Reise und lernt dann auch einen Freund kennen. Also es geht auch ein bisschen um so Familie und Einsamkeit.
Ja.
Und für mich hat sich Elio einfach angefühlt wie so ein alter Pixar-Film, der nochmal zurückgeht so zu den Wurzeln, das, was gut funktioniert, herzerwärmende Geschichten und auch so dieses kindliche Träumen. Also für mich war das alles in Elio drin und ich habe richtig geflennt am Ende.
Ich weiß nicht, kann ich vollkommen nachvollziehen. Ja. Ja, ich hatte auch einen sehr, sehr, sehr schweren Kloß im Hals. Das ist eine extrem emotionale, berührende Geschichte. Ich bin ich freue mich immer, wenn solch auch teils härteren Science-Fiction-Themen, Science-Fiction-Motive so auch im Kinderfilm stattfinden. Ich finde, es ist so ein Science-Fiction-Film für Kinder. Und ich finde eine solche mediale, künstlerische Früherziehung von Kindern hin zur Science-Fiction immer zu befürworten.
Nicht nur unbedingt zur Science-Fiction, sondern auch so zur Wissenschaft,
ja.
MINT-Fächer.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Schön so ein Eintrittstor in diese Welt.
Absolut.
Wir brauchen mehr WissenschaftlerInnen.
Ich muss nur sagen, ich finde es ganz lustig, es gibt einige echt düstere Momente, bei denen ich mir stellenweise dachte, boah, das ist echt viel für Kinder, das ist teils recht gruselig. Wobei aber auch, also das ist oft der Anstoß für eine Pointe, weil dann direkt das Ganze irgendwie ins Gegenteil umgekehrt wird und das schnell aufgelöst wird. Von daher kann ich das gar nicht so richtig beurteilen. Ich fand den schon recht sehr kindlich und kindgetreu und mir stellenweise auch zu kindlich. Ich finde, so einige Konflikte werden dann so sehr schnell ad acta gelegt, so die lösen sich sehr einfach von alleine.
Oder es spielt gar keine Rolle mehr.
Oder es spielt keine Rolle mehr oder wird nur irgendwie als darf dann nur als Gag dienen. Deswegen würde ich sagen, für mich war es nicht der beste Pixar-Film, den ich je gesehen habe. Ich finde auch nicht so ganz, dass er so an dieses ganz hohe Regal.
Was sind doch für dich so die Top 3?
Für mich die Top 3. Ich glaube, Platz 1, boah, warte mal, ich will mal gerade die Pixar-Liste, ich will keinen Film auch vergessen. Ich glaube aber so, in meinem persönlichen Empfinden ist wirklich Ratatouille auf der 1. Mhm. Wall-E, glaube ich, auf der 2.
Ja.
Und dann würde ich auch schon mal auf die Liste gucken, weil ich irgendwie keinen vergessen will.
Toy Story. Ich finde auch die Incredibles sehr stark. Auch.
Ja.
Die Unglaublichen, das war früher bei mir.
Aber für mich ist das nie so Top-Tier.
Für mich auch nicht.
Ja, okay, verstehe.
Ich habe
andere Generationen.
Alles steht Kopf ist bei mir auf der 3.
Okay.
Ich liebe Alles steht Kopf.
Mhm. Coco finde ich auch noch gut.
Ja.
Ich nenne jetzt einfach noch mal ein paar andere, die jetzt. Also, weil ich finde auch sowas wie Monsters Inc. oder Cars ist ja bei den meisten Leuten.
Ist nicht Pixar, oder? Ist Coco nicht?
Doch, Coco ist
auch Pixar. Doch, Coco ist Pixar.
Ja.
Okay. Ja.
Aber ich finde, was du meintest mit, dass er sehr jung gewirkt hat, ich glaube, das hat auch mit der Erwartungshaltung zu tun, aber ich war eher überrascht, doch auch, wie viel er noch zu bieten hatte für so ein erwachsenes Publikum.
Ja.
Weil es da auch schon düsterere Szenen drin gab. Also es gibt so eine Szene, die auch wirklich so ein bisschen so ein Horror-Anleihen hatte. Und sowas ist natürlich immer nett, aber ich stimme dir zu, dass es natürlich jetzt nicht auch unbedingt was Neues ist. Also es ist jetzt kein Meisterwerk nochmal von Pixar. Aber ich finde, es ist so ein, wenn man das vergleicht jetzt mit den Filmen, die in letzter Zeit rauskommen, die ja auch oft wirklich Bestehendes nochmal neu aufwärmen, ist es zumindest ein kreativerer Weg in die Zukunft, mehr Filme wie Elie zu machen, finde ich.
Total.
Ja, und ich finde, der sah auch echt gut aus. Also teilweise waren da Szenen dabei, wo ich so mir gedacht habe, die werden mir noch in Erinnerung bleiben. Und das ist ja auch positiv hervorzuheben. Weil gerade mit dieser, mit dem Weltraum und so dem All und dann im Gegensatz dazu mit so dieser Natur der Erde, also es wird ja schon auch so ein bisschen kontrastiert im Film. Es geht ja auch darum, so sein Zuhause wertzuschätzen, also so diese typischen Kinderfilmbotschaften und das fand ich, wurde da schon ganz gut getroffen.
Es war jetzt für mich aber nicht so wie bei Alles steht Kopf, dass ich da saß und total geflasht war von wegen, ach, das ist was der Familienfilm alles kann. Aber ich bin ansonsten komplett bei dir. Ich finde, es ist ein extrem runder Film, der eben auch, selbst wenn man mit den Kids reingeht, irgendwie auch die Eltern unterhält und mit einer ganz universellen Qualität, die da drin steckt. Und,
keine 100 Minuten lang.
Ja.
Das ist auch eine echt gute Länge.
Das finde ich auch. Der ist halt nicht so zu lang und ich finde auch, nicht jeder Pixar-Film oder auch jeder Film muss ja dann auch so mega groß angelegt sein. Deswegen, also ich würde auch sagen, Alles steht Kopf ist schon stärker, aber ich finde, Alles steht Kopf 2 ist dann für mich schon vielleicht sogar auf derselben Ebene. Also würde ich sagen, lohnt sich.
Ja, lohnt es sich auf jeden Fall. Vor allem, wenn man irgendwie mit Lightyear seine Probleme hatte. Und ich glaube, viele mochten Lightyear nicht so sehr. Ich mochte Lightyear. Der hier geht ja doch teilweise in ähnliche Themen rein. So gerade was.
Und der ist ab 6 Jahre alt, habe ich gerade nachgeguckt.
Ja.
Also, genau.
Ich würde auch sagen, also klar gibt es diese düsteren Szenen, aber die werden auch immer wieder relativ schnell umgekehrt. Meistens noch innerhalb derselben Szene. So von wegen ist es gar nicht so bedrohlich, wie wir gerade tun. Und ich finde, dadurch wird das auch so ein bisschen entkräftet, dieser Horror-Grusel-Aspekt des Ganzen. Ich finde es schwer, mich dann immer in Kinder hineinzuversetzen. Aber ich glaube schon, dass das hier auch für Kids möglich ist.
Ja, ich fand, es war so ganz gut outgelevelt. Also ich finde, es ist jetzt nicht wie bei Gestiefelter Kater 2, wo ich stellenweise wirklich dachte, das hätte mich traumatisiert. Ja. Das traumatisiert mich immer noch. Ja. Who am I kidding? Ich habe immer noch Albträume von diesem Wolf. Und das ist hier bei Elio jetzt nicht der Fall. Also falls jetzt irgendwer so mit seinen Neffen oder seiner Tochter reingehen will, und das kann man schon gut machen.
Das ist halt immer noch ein Pixar-Film.
Auf der anderen Seite, was wir teilweise in den 90ern in Zeichentrickfilmen so gesehen haben. Oder so ein Kapp und Kappa, der mich bis in alle Unendlichkeiten traumatisiert hat. Ja.
Ich habe auch gesehen, der Voice-Actor von Elio, der heißt Jonas Kibriab und Jonas geschrieben mit einem Y statt einem J. Das sieht man auch nicht so oft.
Ja.
Er ist der Fantasy-Jonas.
Danke für diesen Beitrag, Jonas.
Noch ein Beitrag zu den Synchronsprechern. Aber, Matthias Schweighöfer spielt ja mit oder spricht mit im Original, in dem Originalcast.
Ja.
Das ist ungewöhnlich. Aber cool.
Man hört es halt nicht so wirklich, weil teilweise
es ist mir gar nicht
verfremdet.
Als Lenny das gesagt hat, ist es mir danach auch aufgefallen. Aber ich spiele so ein Steinwesen.
Ja. Mir ist es gar nicht aufgefallen.
Ich finde, da hat man schon die Note von Matthias gemerkt.
Ja. Okay.
Er wird übrigens auch in der deutschen Synchro hier Tagman sprechen.
Das wäre so lustig, wenn er dann nicht die deutsche Synchro machen
muss. Ja. Til Schweiger spricht Matthias Schweighöfers Figur.
Austauschbar.
Ja.
Aber der Beste ist auch natürlich Ratatouille, Leute.
Aber ey, die Regisseurin Madeleine Sharafian, das war ihr Debütwerk. Und ich finde, für einen Debütfilm ist das wirklich mehr als beeindruckend. Aber es haben auch drei Leute Regie geführt. Adrian Molina, Madeleine Sharafian und Domi Shi. Ja, genau. Toller Film. Elio ist sehr empfehlenswert. Neben 28 Years Later hoffentlich. Das Lustige ist, während zum Zeitpunkt dieser Aufnahme habe ich den Film noch gar nicht gesehen und kann das noch gar nicht sagen.
Bist du traurig? Und dann ist das so ein komischer Sprung zwischen trauriger Alper und fröhlicher Alper.
Ich muss auch sagen, ich finde 28 Weeks Later halt nicht so geil. Also meine Messlatte ist jetzt auch nicht so hoch.
Dann hast du vielleicht das falsche Instrument.
Hä, warum? Instrument?
Für 28 Weeks Later ist gut.
Ach so, das meinst du. Ja. Du findest ihn gut.
Ja, ich habe den sehr gut in Erinnerung. Ich habe den geliebt früher.
Wirklich? Nein, du redest von Days.
Du redest von 28 Weeks Later.
Ich mache noch einen Rewatch, glaube ich.
Mach mal einen Rewatch.
Mach mal einen Rewatch. Glaube ich. Also,
ich bin mir nicht sicher.
Ich fand den damals nicht so stark. Ich habe ja Days nochmal jetzt gerewatcht. Der ist auch visuell nicht so gut gealtert, aber trotzdem immer noch der stark. Schon immer
aber das ist ja.
By Design.
Ja.
Ja, by Design.
Ja, das soll ja so sein, aber bei 28 Weeks Later gibt es wirklich, also da ist die Story teilweise. Nette Ansätze. Ja.
Hubschrauber, Zombies. Brrr.
Ja, die das Planet Terror. Weil die von Planet Terror quasi geklaut ist.
28 Weeks Later kam vor Planet Terror raus.
Ist das so?
Ich glaube, Planet Terror kam 2000.
Ach, krass. Nochmal so eine Aussage von Jonas, die einfach mit Selbstbewusstsein sagt.
28 Weeks kommt, glaube ich, 2007 raus.
Ja, gut. Planet Terror das einfach davon
Never
geklaut.
Mind, ja. Aber das ist also, ne, ich finde, das ist eine der wenigen guten Szenen im Film. Die Helikopter-Massaker-Szene.
Ich erinnere mich auch nur noch an die. Tatsächlich. Sonst einfach der Film ist bei mir so.
Der ist mit Robert Carlyle und seiner Frau
im Haus
und diese bedrückende Stimmung und wie er dann wegrennt.
Ja, true. Ja, okay, das ist schon auch noch cool.
Okay, warte,
jetzt habe ich auch noch ein bisschen Bock, nochmal zu rewatchen.
Wir machen ein Video, wo ich euch überzeuge. Hier, 28 Weeks Later ist der beste Film überhaupt.
Hör auf.
Jetzt musst du mir mal kurz eine Sekunde geben. Also 28 Weeks Later kam am 11. Mai 2007. Und Planet Terror.
Ich sag 8.
Nee, auch 2007.
Aber 3 Monate danach.
Jetzt schauen wir mal.
Du bist doch ganz schnell in den Film eingefügt.
Ja.
Der kam am 9. November 2007. Also tatsächlich war 28 Weeks Later, wie viel? Ein halbes Jahr vorher.
Ja.
Du hast recht, also war es andersrum geklaut. Aber vielleicht war es auch gar nicht geklaut und ist einfach ein fetter Zufall.
Ich bin so ja gespannt, ob. Achso, sorry.
Nee, alles gut. So wie es meistens ist, wollte ich nur sagen.
Okay. Ich wollte noch kurz sagen, dass ich gespannt bin, ob Cillian Murphy wie viel er mitspielt.
Ja.
Hab man ja nur ein bisschen im Trailer gesehen.
Ich bin auch gespannt. Worauf ich aber noch mehr gespannt bin, und das ist eigentlich auch für mich die News in der Filmgeschichte gewesen. Ich meine, wir werden ja
auch Wilhelm Tell rauskommen.
Wilhelm Tell, auf jeden Fall. Nee, also diesen Monat erscheint ja auch noch, oder wir sehen zumindest diesen Monat, glaube ich, Nackte Kanone mit Liam Neeson und Pamela Anderson. Da, wo die, das ist sauwitzig, die haben auf dem Poster, ich glaube, ich habe es dir gezeigt, Jonas, die haben auf dem Poster, da ist ja der Gag, dass ganz viele Hände so aus dem Nichts an Liam Neeson dran sind. Mhm. So, keine Ahnung, Dutzend Hände. Und die haben auf dem Poster einfach in der Ecke so einen Daumen vergessen. Das ist auch kein beabsichtigter Gag oder sowas. Die haben einfach beim Photoshoppen wahrscheinlich einen Daumen vergessen. Das ist ganz
sauber gearbeitet.
Oder die Person hat keinen Daumen.
Nee, ich meine, das ist einfach so der
ich zeig's dir.
Das Oberteil von einem Daumen.
Wir blenden es auch ein.
Man sieht das so richtig, dass ein Photoshop, der wahrscheinlich jemand die Maske bearbeitet hat. Und die ist halt auch nicht, das ist nicht irgendwie so eine
Kante
abgeschnitten. Crazy. Sondern,
also mal damit. Aber dass das durchgegangen ist. Weil ich finde auch irgendwie bei so einer.
Ha! Ne? Ich habe eine Version gefunden, wo das korrigiert ist. Krass. Oh. Ja, siehst du? Die haben das anscheinend auch nachträglich korrigiert.
Weil wie viele Abnahmen durchläuft so ein Poster, ne?
Du wärst überrascht, wie wenige. Du wärst überrascht, wie wenige. Filme werden teilweise einen Tag, bevor sie ins Kino kommen, erst fertig.
Ja, ja, das ist mir klar. Also, aber irgendwie, ich glaube, so, weißt du, Marketing, komm, gerade bei so einem großen
Film. Ich glaube, so Fehler passieren so viel schneller, als du denkst und so oft, dass man das nicht sieht. In, hier die Maske in Game of Thrones, Staffel 1, Folge 1, die Jonas entdeckt hat, da ist so ein krasser.
Der Starbucks-Becher.
Sowas, ja. Das ja. Ich zeig's dir einfach hier, neben der Pistole. Siehst du den Daumen?
Ach so, ihr meint, das ist nochmal abgeschnittener, sondern eigentlich wird das ja lustig.
Das ist ein Fehler.
Ja, ja, krass.
Aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Das ist gar nicht die krasse News, sondern dass der 98 Jahre alte Mel Brooks Spaceballs 2 veröffentlicht und Rick Moranis zurückkommt als Lord Helmchen. Ich freue mich da so sehr drauf. Ich finde eh, diese albernen Komödien, die wirklich einfach nur Komödien sind, die müssen mal so langsam ein Revival feiern. Wir brauchen wieder mehr Comedy in den Kinos.
Und wenn nicht mit Rick Moranis, mit wem dann?
Mit wem sonst, ja.
Und ich meine, da gibt es ja doch diese Rezession-Theorie, dass sobald es der Wirtschaft schlecht geht, gibt es mehr Komödien, auch im Serienbereich und im Kino, wer weiß. Gibt es bald einen Komödiensommer.
The world is healing.
Ja, vielleicht gibt es wieder sowas, meine Frau, die Spartaner und ich, so diese ganzen
Hangover.
Ich glaube ja,
von Panem.
Ich glaube ja, dass die Welt wirklich
bis zum Armbrot.
Die Welt ging bergab, als Rick Moranis zurückgetreten ist. War ja eigentlich unter total traurigen Umständen. Ne? Der hat sich um seine Kinder gekümmert, als seine Frau verstorben ist.
Ja. Aber das macht ihn ja so als Person eigentlich noch.
Noch viel, also sowieso. Ja. Aber ich mit meinem alten Boomer-Herzen, Rick Moranis wieder im Kino zu sehen, für mich wird das alle Probleme der Welt lösen. So Mental Health, Klimawandel. Rassismus, alles. Auf Instagram wird es nur noch Friede, Freude, Eierkuchen geben. Leute werden sich umarmen. Alle werden nur noch lieb zueinander sein.
Hate-Kommentare sind, gibt's nicht mehr.
Gibt's nicht mehr.
Ja, das schön. Ja. Dann sag mir Bescheid, wann ist es an der Zeit?
Ja, Rick Moranis, also Spaceball 2, Rick Moranis, das wird der wird der Eintritt in ein neues, utopisches Zeitalter.
Der Film wird so mies.
Nein, nein, hör auf, das zu sagen. Mel Brooks kann es auch noch mit 99, die er übrigens diesen Monat noch wird. Tja.
Naja, also besser als 28 Weeks, lecker kann es ja auch gar nicht sein, Jonas. Ne? Deswegen.
Ja. Ich meine, Mel Brooks hat ja auch Die verrückte Geschichte der Welt Teil 2 gemacht. Der Gag war ja immer, es gibt ja diesen Film Die verrückte Geschichte der Welt Part 1. Mhm. Und das war dann ja einfach nur der Film.
Ja, ja.
Das war der Gag. Und jetzt ja kam ja vor 2 Jahren noch mal eine Serie raus, Die verrückte Geschichte der Welt Teil 2. Und ich habe die noch nicht gesehen, aber laut IMDb soll die jetzt nicht so gut sein. Muss ich mal noch reingucken.
Tja, schauen wir mal. Danke fürs Zuhören, Leute. Wir hören uns nächste Woche wieder hier bei Cinema Strikes Back im Podcast. Bewertet uns auf allen Podcast-Plattformen positiv mit allen Sternen und Daumen, die es da so gibt. Wir würden uns sehr darüber freuen. Und
macht euch Zusatzaccounts, dass ihr das nochmal machen könnt. Auch wenn es nochmal Geld pro Monat kostet. Das ist es wert.
Entfolgt und folgt uns, weil das bringt uns in den Podcast-Charts nach oben, weil es dann nur um neue Follower geht und um nichts anderes.
Ja.
Und dann sprechen wir uns nächste Woche wieder, wenn wir auf weltweit Platz 1 der Podcast-Charts sind.
Let's hope.
Das ist jetzt eure Aufgabe. Das ist, nein. Oh Gott, jetzt fühle ich mich schlecht.
Ciao.
Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert. Moderation und Redaktion Jonas Ressel, Marius Stolz, Xenia Popescu, Lennart Schmitz, Alperka Turfan. Aufnahmekamera und Schnitt Rosa Husemann, Patrick Hochnadel. Grafik und Design David van Steppold. Jingle Rahim Erbil. Setbau und Design Rüdiger Gey, Benedikt Lange. Stimme im Intro und Trenner Engelbert von Nordhausen und Patrick Roach.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Geh mal die Fernbedienung.
Guck nicht so viel Fernsehen, sonst kriegst du viereckige Augen.
Werbung ist endlich vorbei. Es geht weiter.
Hey,
Okay, wenn euch diese Sätze bekannt vorkommen und ihr euch besser an eure Lieblingsserien-Intros erinnert als an die Namen eurer Eltern oder Grundschulfreunde, dann ist dieser Podcast was für euch. Hey, ich bin's Cuddy aka Cult Mirror und ich liebe es, Dinge bis ins kleinste Detail zu analysieren. Und in diesem Podcast setzen wir uns zusammen aufs Sofa und ziehen uns nochmal die Serien unserer Kindheit rein. Wir reden über das, was wir alle gesehen haben, aber dabei nicht gesehen haben. Es geht um Dreharbeiten behind the scenes, um kleine Details im Hintergrund, verrückte Fantheorien und manchmal auch um Skandale. Das war so schlimm, dass die Folge nicht nur in England, sondern international verboten wurde. Also schnappt euch eine Schüssel Cornflakes und schaltet hier euren neuen Lieblingskanal ein, Telecuddy.
Das war ein Podcast von Funk.